Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Start. Hallihallo, herzlich willkommen zu Radio Tux Tag 142. Heute mit Hades.
Moin.
Vladi.
Hallihallo.
Felix.
Moin.
Ich muss ja mal Felix sagen.
Darfst du aber nicht.
Sonst ist ja gar nicht so lustig.
Darf ja auch nicht Arsch Linux sagen.
Nee, darfst du nicht. Aber nur wegen den Hörern, nicht wegen mir. Und mit mir, mein Name ist Ingo und
Hallo Ingo.
Hallo. Steve ist tot.
Ja.
Old.
Okay, jetzt haben wir die Sekunde getreut, das können wir heute machen.
Nee, wollte man nicht die Schweigeminute gleich einnehmen?
Was, eine Schweigeminute? Nee, also ich trag zu dem Thema erst bei Mimimi der Woche bei.
Okay. Also so sehr traurig du.
Ja.
Sehr gut. Ja. Ja, sollen wir 2 Minuten drüber reden und die es nicht interessiert, springen einfach 2 Minuten vor?
Was?
Nee.
Wieso weiß auch eh schon jeder?
Ja, also das Internet war voll.
Es ist tatsächlich immer noch voll davon.
Jocki übernachtet ja gerade bei mir, weil er irgendwie hier Schulung hat. In einem anderen Zimmer. Und das Erste, mit dem er mich heute Morgen begrüßt, Alter, der Steve ist tot. Ich so, endlich.
Ey, das ist aber gemein.
Nee.
Ja,
das genau. Tatsächlich nicht. Die Antwort war, wo's?
So was, ich schlafe.
Ja, aber sowas ging es mir heute Morgen auch. Helena hat gesagt, Steve Jobs ist tot. Ich habe gedacht, was? Schlechter Traum.
Das war oddly conveniently timed.
Ja,
okay. So direkt nach Schließen der Börsen, nach dem Event.
Oh, oh.
Und
ich habe ja schon die Verschwörungstheorien gehört, dass er früher gestorben ist und noch eingefroren wurde, bis das iPhone-Release raus war.
Ich würde es ihm zutrauen. Die Idee hatte ich auch schon tatsächlich.
Hat mir heute jemand erzählt.
Ja,
also, wenn es jemand erzählt hat, dann muss es stimmen. Also, nee, es hat jemand erzählt, dass es eine Verschwörungstheorie ist.
Also ich bin auch der Meinung.
Ja, das kann gar nicht anders sein.
Also
alles andere wäre reine Spekulation.
Ja, das ist eigentlich macht man da jetzt keine Scherze. Aber
genau, deswegen können wir auch überspringen.
Ich finde es einfach schade, dass er so früh gestorben ist.
Ja.
Also
Michael Jackson ist auch tot.
Der war noch jünger, oder?
Ja.
Michael Jackson
sah aber nicht so aus.
Ja, und Michael Jackson hat halt in den letzten Jahren irgendwie nichts mehr wirklich gemacht und nichts mehr auf die
Deswegen konnte er sterben, oder was?
Und, nee, aber da, weiß nicht, ich glaube, Steve Jobs hätte schon noch mehr gerissen, wenn er noch gekonnt hätte.
Ja. Ich glaube, der hat echt gemerkt, dass es einfach bergab geht und hat sich deswegen schon abgesetzt gehabt von der Firma. Also es war ja echt jetzt kurz hintereinander, so irgendwie gerade Firma übergeben und kurz Zeit später tot. Das ging irgendwie ziemlich schnell. Ja,
vielleicht
schnell.
War davor ganz früh schon eingefroren.
Nee.
Das könnte ein Duden gewesen sein.
Ein Duden?
Ja,
okay.
Also man hat ja heute ziemlich viel gehört und wir müssen das jetzt nicht alles durchkauen. Ich wollte es einfach nur nochmal, also das war schon irgendwie heute Morgen Schock. Ich hätte es nicht gedacht und Apple und ein paar Leute werden den echt vermissen. So.
Die Aktionäre wohl nicht, weil der Kurs war stabil.
Ja, sehr gut.
Ja, gut. Ja, der Kurs ist eingebrochen, als er gesagt hat, er gibt seinen CEO-Posten auf, deshalb hat
sich da jetzt eingebrochen im Sinne von 1% oder was war das?
So ein bisschen.
Ja, ich meine, das wird jetzt auch die nächsten paar Monate bei Apple einfach so weitermachen, aber in einem Jahr oder zwei wird man vielleicht merken, dass er fehlt.
Oder auch nicht.
Muss
man mal sehen, wie jetzt da der Tim Cook das Unternehmen führt und wie es da aussieht mit Innovation und mit Entscheidungen und so weiter.
Ja, aber das wird schon, da glaube ich ganz fest dran.
Ja. Also aktuell kaufe ich die Produkte noch gerne.
Genau. Apropos Wall Street, da hatten wir noch eine andere Meldung, nämlich, dass da gerade so eine Aktion läuft namens Occupy Wall Street.
Jo.
Und die ist jetzt international supported, auch geworden schon. Ja, gab's da nicht irgendwas?
Hat ja irgendwie angefangen damit, dass neulich diverse große Gewerkschaften in den USA den Support angekündigt haben für die Occupy Wall Street Aktion.
Mhm.
Und jetzt explodiert es wohl gerade international.
Mhm. Also ich habe da auch was gehört mit Frankfurt, dass da auch was passieren soll, aber
Occupy Frankfurt. Ja. Die ganzen Fixer vom Hauptbahnhof sitzen jetzt vor der Deutschen Bank. Also.
Da kommt auf jeden Fall keiner mehr rein.
Oder vor der Commerzbank.
Und alle so, sieht hier immer so aus.
Normal.
Ja, es ist doch krass, dass die da im Schlaraffenland des Kapitalismus jetzt nochmal aufwachen. Ich finde es irgendwie krass.
Ja. Ja. Es sind alles Hacktivisten, habe ich gelesen.
Ganz böse.
Ja, und dass sich da jetzt tatsächlich eine Bewegung mausert. Also das war ja, waren ja erst nur irgendwie so ein paar Leute, die irgendwo gekämpft haben. So hörte sich das zumindest an.
Das ist quasi wie im Dings hier, im Schlosspark.
Ja, genau, ja. Genau.
Genau. Ja, man merkt halt dann schon, dass man irgendwie jetzt doch irgendwie voll bis zum Hals in der Rezession steckt.
Genau, alle haben ihren Job verloren und irgendwie wird es auch nicht besser. Und der Obama hätte mal am Anfang einfach mehr reißen müssen. Das ist auch irgendwie blöd gelaufen für ihn jetzt.
Change we can believe in.
Und obwohl der Bankensektor ja so viele Probleme hat, wird ja trotzdem nicht genug gemacht aus meiner Perspektive. Ich weiß nicht.
Die machen ja genauso weiter, wie sie aufgehört haben. Das verstehe ich
ja. Ich verstehe es auch nicht. Und dann wird halt abgelehnt hier die ganzen Regelmechanismen, die man halt ergreifen könnte, Leerverkäufe verbieten und so weiter, wird ja nur halbherzig oder gar nicht oder nur von einzelnen Ländern gemacht und Finanztransaktionssteuer kommt nicht und pipapo. Also man könnte da ja eine Menge machen. Aber hat irgendwie keiner Interesse. Wir fahren das Ding weiter gegen die Wand.
Ja.
So sieht's aus.
Ja, also. Da gab's ja auch schon Ausschreitungen, Polizei gegen Protestanten. Schon ganz üble, dass sie irgendwie hart zusammengeschlagen wurden oder alles.
Ja. Da sind doch irgendwie 700 Leute festgenommen worden.
Ja. Aber die jetzt alle wieder frei?
Ich meine, die haben ja quasi nichts Böses in dem Sinne gemacht. Die haben halt demonstriert, aber die
sind über eine Straße gelaufen.
In den USA geht es einfach nicht.
Ja, in den USA, da sind die Polizisten auch, glaube ich, ein bisschen anders drauf als hier.
Ja, das ist ein bisschen anders. Du kannst da große Waffen und einen Panzer durch den Drive-In vom McDonald's fahren und deinen Burger holen, aber demonstrieren ist nicht.
Ja, also wenn es mehr als fünf Leute auf einem Haufen sind, dann...
Ist hier ein freies Land, wird nicht protestiert.
Ja.
Ja. Ja, gibt's doch keinen Grund für.
Nee. So frei.
Genau. Ja.
Ja.
Ich habe ja letzte Woche schon als Pick vorgeschlagen, hier mal Neues aus der Anstalt zu gucken. Auch da ging es auch darum, so ein bisschen.
Also Neues aus der Anstalt ist eh empfehlenswert. Besonders wenn der Pissboss da ist. Also der ist einfach göttlich.
Ja. Der Malmsheimer.
Ja, der Pissboss. Sehr bissig, sehr bissig.
Okay. Gut, dann lassen wir es jetzt mal mit der Gesellschaftskritik, oder? Ich meine, wir sind ja zwar auch gesellschaftspolitischer Podcast, aber eher technisch. Und,
aber wir sind ja, wo wir schon beim Kapitalismus sind.
Oh Gott.
Ja, heute Morgen musste ich schmunzeln beim Full Disclosure lesen. Mittlerweile hat es wahrscheinlich auch jeder mitbekommen, weil bei Fefe war es auch schon. American Express hat eine kleine Lücke auf ihrer Webseite. Also ich weiß nicht, ich muss mal schauen, ob es immer noch funktioniert. Mach mal hier. www.americanexpress.com/us/admin.
Und?
Sie ist wahrscheinlich gerade
dumm. So dumm werden die ja auch nicht sein,
dass sie das mehrere Stunden. Bis vor tatsächlich 2 Stunden hat es noch funktioniert.
Okay.
Und was hätte man da gesehen?
Nee, genau. Was ist da überhaupt?
Die hatten ihr Admin-Interface für, ganz genau habe ich es nicht verstanden, es war, du konntest dich da als verschiedene User einloggen und so die Seite ein bisschen anders anschauen und dann war da noch ein paar andere Admin-Interfaces offen. Also es war wirklich ein Zero-Day ganz fiese Lücke.
Ja, auf stupid.
Und das Geilste war eben, wie Amex drauf reagiert hat, nämlich gar nicht. Da hat der es entdeckt hat, wollte auf Twitter mal nachfragen, weil auf der Website kriegt man irgendwie keinen Support. So, wie kann ich denn eine Sicherheitslücke bei euch melden, wenn irgendwie ich nicht durch den Support-Dschungel will? Mhm. Nee, so, ja, bist du denn Kunde bei uns? So, wait a second. So, ja, du kannst unsere Lücken melden, aber nur wenn du Kunde bei uns bist, weil sonst kommst du nicht durch den Support. Genau.
Du hast nämlich keine American Express-Karte.
Ja. Ja, genau. Und wir können dir keine Rechnung dafür stellen, dass du bei uns anrufst.
Ja, es ist einfach super bescheuert, aber wer hat schon American Express?
Ja, außer
in alle
Europa sowieso nicht. Aber
ja, also in Amerika auch nicht tatsächlich.
Nicht?
Ja. Nee. Außer du bist ein amerikanisches Unternehmen. Zum Beispiel. Oder irgendein Unternehmen, was groß ist.
Ja, aber die prügeln sich ja durch den Amazonas, um dir deinen Auslandskrankenschein zu bringen.
Ja, finde ich gut.
Oh, okay.
Was, gut. Du hast nie Mittermeier gehört,
oder? Nee. Nee.
Ich kenne den auch nicht, aber das ist bestimmt lustig, wenn man es kennt.
Ist alt.
Ja.
Oh. Wir hatten ja letzte Woche so ein bisschen für Feedback aufgerufen. Und es sind auch einige Kommentare und E-Mails und so reingeschwappt. Erstmal da vielen Dank für. Wir haben das jetzt noch nicht abschließend besprochen und wir warten natürlich auch noch auf andere, an mehr Feedback oder so, aber war größtenteils positiv.
Also ich fühle mich momentan bestätigt.
Ja. Es ist natürlich, unter jetzt natürlich nur unter den Hörern, die uns auch noch hören. Wir hatten ja so ein paar Leute auch verloren. Das wollten wir noch so ein bisschen prüfen, warum das so ist. Aber schon mal auf jeden Fall vielen Dank für alle, die mit an alle, die mitgemacht haben. Ich habe auch gerade auf der Webseite radiotux.de noch so ein kleines, so eine kleine Umfrage. Und vielleicht machen wir mal so gegen Ende des Jahres auch mal wieder eine große mit Lime-Survey, das, was ich letztes Mal schon kurz gesagt habe.
Ja, und diesmal gibt es auch was zu gewinnen, und zwar 2 Liter frische Luft abzuholen am Nordpol. Die ist nämlich ozongereinigt.
Finde ich gut. Ah, okay. Wir sind quasi green.
Ja, voll green, Mann.
Green, ja.
Ja, ich meine, das Rechenzentrum, in dem unser Server läuft, ist ja auch schon green.
Und jetzt auch.
Angemalt.
Ja, es ist grün und hat jetzt auch weniger Kundendaten.
Genau. Genau, da war ja auch heute was. Naja, Sicherheitslücken gibt es ja überall.
Die ganze Zeit.
Ja, und eine Sache haben wir auch gleich umgesetzt. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, wir hätten so ein Etherpad mal benutzen, und das machen wir jetzt tatsächlich heute auch. Sind jetzt mal erstmal ins Piratenpad gegangen, haben da fleißig schon mal Pads angelegt, und wir haben auch ein Vorschlagspad. Das heißt also, ihr könnt da reinschreiben und sagen, redet doch mal bitte darüber, und dann gucken wir uns das an, und je nachdem, ob wir die Expertise haben und es irgendwie, uns interessiert, das muss es leider auch immer
tun. Also über eure Mütter könnt ihr was erzählen. Da habe ich Expertise.
Bei allen?
Ja. Okay. Ja. Also sollten wir darüber reden können und wollen, dann werden wir darüber reden, und wir gucken da auch regelmäßig rein, und so hat man halt die Möglichkeit, da einfach mal ungezwungen Vorschläge zu machen, die wir uns dann angucken können. Die URL ist, glaube ich, rtt.piratenpad.de/4. Müsste eigentlich sein.
Ja, das wurde auch gerade hier in den Chat gepastet. Ja. Muss ich da auch mal reinschauen, was das Internet so vorschlägt.
Genau, also wenn ihr einen Vorschlag habt für ein Thema, was wir bearbeiten sollten, dann dort auch einfach reintun. Wir lesen das dann regelmäßig, und ich meine, wir können ja gleich mal die erste Sache machen hier kurz. Mal so einschmeißen, wie speichert ihr eure Passwörter? Hades, wie speicherst du deine Passwörter auf deinem Rechner? Speicherst du sie überhaupt?
Ja, das ist jetzt eine sehr indiskrete Frage. Also die korrekte Antwort wäre, ich benutze KeePass.
aber die inkorrekte ist,
was ist die wirkliche Antwort?
Du hast ein Passwort für wichtige und eins für unwichtige
Sachen. Nee, tatsächlich ist es nicht so schlimm. Ich habe ein paar mehr Passwörter, aber ich mache das tatsächlich nicht so, wie es denn sein sollte.
Oh.
Also, ja.
Jetzt wirst du gleich gehackt, weil jetzt wissen
die. Ja, also jetzt kommen die E4-Hacksource. Nee, also meine Passwörter sind tatsächlich nicht so schlecht.
Fladdy? Packst du es alles einfach in deine Keychain?
Tatsächlich nicht, ne. Also ich packe ein paar Sachen, die ich im Browser relativ oft brauche, nur für Webseiten habe, die speichere ich auch in der Keychain von Mac OS X, die ja auch verschlüsselt ist und so. Ich habe da allerdings noch ein bisschen so rückwärtskompatibles Format und ich benutze tatsächlich für KeePass X. Da synke ich die Passwortdatei über die Dropbox. Unlockt die allerdings nicht nur mit einem Passwort, sondern auch noch zusätzlich mit einer Key-Datei. Und die Key-Datei liegt nicht in der Dropbox. Also man müsste praktisch mir das
Macht Sinn?
Ja, nee. Also selbst wenn du die Passwortdatei und die Key-Datei hättest, bräuchtest du noch mein Passwort. Das ist nur
totale Paranoia.
Ja.
So sollte es aber auch sein.
Und die Passwortdatei, die verteile ich dann quasi irgendwie lokal. Also für die paar.
Genau.
Nee. Also für die paar Rechner, die ich habe, funktioniert das ehrlich gesagt erstaunlich gut. Ein Problem ist nur ein bisschen, ist mir letztens aufgefallen, der Bootstrapping-Prozess, weil mein Dropbox-Passwort ist halt auch 25-stellig und
generiert. Das ist super, danke für die Info. Das schränkt nämlich den Suchraum enorm ein, wenn man weiß,
wie das. Aber wenn es halt 25 sind, dann zackt es halt immer.
Ja, schon.
Zumal, wenn es Zahlen-Buchstaben-Kombinationen sind.
Es könnten auch 23 oder 26 sein. Ich habe jetzt einfach mal 25 gesagt, weil das lang ist. Das wollte ich damit sagen.
Über 9000 Zeichen.
Ja. Worauf wollte ich jetzt eigentlich gerade raus? Bootstrapping, genau. Ja. Weil wenn ich dann die KeePass-Datei aus der Dropbox holen will, brauche ich das Dropbox-Passwort und das liegt in der KeePass-Datei. Du verstehst, was ich meine. Das ist so ein
du kannst es ja in das Public-Verzeichnis werfen.
Könnte ich.
Ja, oder? Weil du hast ja doppelte
Encryption. Ja. Nee, ich habe das dann einfach über irgendwas anderes gesynkt. Ich glaube, ich habe da mal AirDrop ausprobiert und habe das auf meinen zweiten Rechner geschoben und dann hat es auch funktioniert. Ja. Also wie gesagt, ich benutze da KeePass X. Ich habe da, keine Ahnung, 150 Passwörter drin. Und das funktioniert für mich momentan immer noch so.
Felix? Ich habe auch KeePass X, also die alte Version noch, weil die unter Linux funktioniert. Ohne .NET. Und ich habe aber keine Passfile, sondern bloß ein Passwort, womit ich es dann unlocke und über Dropbox synke ich das dann auf die Kisten, die ich brauche. Und ich habe da ein paar mehr, warte ich. Wie kann man hier schauen, wie viel man da drin hat?
Das versuche ich auch gerade rauszufinden.
Also ich habe da auf jeden Fall über 1000 Sachen drin. Und funktioniert. Und funktioniert auch gut. Auf Arbeit habe ich dann noch so extra KeePass-Files, damit ich dann sagen kann, ja, ich bin total secure und so. Doch, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
KeePass.info, oder was ist das? Kann man sogar flattern. Habe ich gerade gesehen.
Punkt Info, ja.
KeyPass.
Also mit 2e.
Ja, also Key mit K-E-E Pass.
Genau.
Okay.
Ja, und KeyPass X auf KeyPassX.org.
Genau. Die ist nämlich das 1. Punkt. Was sind die gerade?
1.6.
1.6.
Ja.
Genau.
Ja, ich habe dann noch keine so wirkliche Strategie. Ich benutze immer noch
Exe-Dateien.
Nee, Plaintext-Files.
Plaintext-Files auf deinem Webserver.
Genau. Damit man auch von überall rankommt.
Verzeichnis.
Ja.
Und Dictionary-Listing aktiviert ist. Damit man es auch wiederfindet.
Ja. Nee, du hast ein Robots-File und da steht dann
Do
nicht,
not open.
Bitte nicht in /Passwörter.
Genau.
Nee, ich benutze tatsächlich von KDE das Wallet, KDE Wallet, und speichere da alle Sachen rein. Und da können ja auch Chrome und Co. irgendwie drauf zugreifen und ich sollte aber vielleicht auch mal dieses KeePass X benutzen.
Ja, also ich würde es gern abschaffen, weil das ist UI-technisch furchtbar. Okay. Und man muss da halt auch jedes Mal das Teil aufmachen und es unlocken. Und dann das Passwort rauskopieren und wieder irgendwo anders einfügen. Deshalb benutze ich normalerweise für Dinge, die ich oft benutze, auch die Keychain von Mac OS X dann wieder. Ich habe das allerdings auch gerne in einem plattformunabhängigen Format, sodass ich es einfach auch mal auf einem Linux-Rechner oder so benutze.
Also ich habe das für den Firefox, habe ich das bei ein paar Sachen und das funktioniert ganz anständig. Aber es sind halt Sachen, wo ich nur ein Benutzernamen Passwort habe, weil ich den da brauche, um die Seite zu benutzen. Mhm. Und zwar nur, um Sachen zu finden oder so.
Ja, da ist die Integration mit K-Wallet und sowas natürlich besser, weil da alle Programme gleich drauf zugreifen können und sich die Passwörter, nachdem du es unlocked hast, holen kann. Auf meinem Hauptrechner habe ich sogar auch noch eine verschlüsselte Partition, auf dem das dann liegt. Dann ist es quasi doppelt gesichert.
Achso, muss ich auch noch sagen, alle meine Rechner haben auch Verschlüsselung der Root-Partition.
Genau.
Jo. Ja, also.
Also ist es, genau, nochmal sicherer. Es liegt nicht irgendwo.
Richtig.
Und es soll ja irgendwann auch so ein, ich weiß nicht, wie weit die gerade sind, so ein Standard geben zwischen dem KDE Wallet und das, was GNOME benutzt, dass die irgendwie austauschbar sind. Dass es also egal ist, ob du unter KDE oder GNOME auf deine Sachen zugreifst und das irgendwie funktioniert. Weiß ich aber gerade nicht, wie weit es ist. Und für mich würde das jetzt sogar auch ausreichen. Okay, dann haben wir den Punkt einfach mal abgehakt, der hier in unserer Themenvorschlagsliste stand. Linux Forever hatte das gefragt, der ist auch gerade im Chat. Und
er hat sich gewundert, warum Felix über 9000 Passwörter hat.
Ja, ich mache jetzt Security und da braucht man immer mehr Passwörter.
Du brauchst einfach 10 Passwörter für einen Dienst.
Ja, natürlich. Ich brauche ja auch 10 Accounts, ist ja klar.
Natürlich,
also,
weil du musst ja...
Security-mäßig ja, Sachen die, tun.
Und du so. Brauchst ja dann irgendwie Admin und Sub-Admin und Über-Admin und normaler User. Und
genau, weil das ist ja alles Rollenmodell und du brauchst dann halt die ganzen Rollen.
Gut, aber sagen wir mal auch, dass es noch ein Meme ist und packen den Link mal auch dazu in die Shownotes, wer sich das noch angucken will, ja. Das über 9000 nicht verstanden hat. Dann würde ich sagen, schließen wir es ab. Wenn ihr Ideen habt, postet es doch mal einfach in unser Pad rein, das öffentlich schreibbar ist. Wir haben dann auch ein paar Pads, die zum Lesen sind. Da müssen genau. wir dann, da gibt es immer eine pro Sendung. Also so wie wir es früher zu Google Wave-Zeiten auch hatten. Da gab es ja auch immer eine
Wave. Die Wave war ja schreibbar.
Die Wave war auch schreibbar, also, aber eigentlich haben wir oben immer ja. unser Zeug gemacht und unten haben die Hörer was gemacht. Jetzt, der Teil ist halt nur lesbar.
Also können wir mal dazu sagen, das sieht momentan so aus, dass wir halt für jede Sendung, die wir planen, ein eigenes Pad machen. Und da können wir dann vorher wahrscheinlich, oder wie machen wir das, Ingo? Ja, würde ich sagen, können wir halt vorher die URL Chat dazu veröffentlichen.
Und twittern und
ja, also auch schon vielleicht vor der Sendung, dass man weiß, was drankommt oder so.
Ja.
Und ja, also das ist dann halt nur lesbar, wenn man hier in dieser Community keinen Account hat. Und dann kann man schon mal gucken, was wir denn so besprechen wollen.
Genau.
Oder während der Sendung, wenn wir hier drin rumeditieren, dann solltet ihr das eigentlich auch sehen.
Wenn ihr wollt.
Wenn ihr wollt.
Okay, dann zum, wir hatten ja letzte Woche schon mal kurz drüber geredet, SSL ist irgendwie kaputt. Und
wir haben ja einen
Experten. SSL war schon mal kaputt.
Wir haben ja einen Experten.
Wir haben ja einen Experten.
Wir haben ja einen Experten, der sich belesen hat und der eigentlich für solche Fragen immer wieder gerne gesehen ist in der Sendung, weil er Security-Architekt ist.
Genau, das heißt, ich muss sowas wissen. Und ich habe es
studiert.
Nee, ich habe Sicherheit studiert. Ich kann alles sicher machen.
Genau. Nord. Ja, dann Nord. Felix, erzähl uns doch mal, was alles da kaputt ist. Also wir hatten ja letzte Woche schon kurz gesagt, es gibt da einmal dieses DigiNode, was da irgendwie kaputt war, aber da müssen wir uns ja nicht groß drauf
stützen. Also
das ist, glaube ich, genau. durchgekaut.
SSL hat eh dieses Trust-Problem, das heißt, dein Browser vertraut bestimmten Ausstellern einfach so. Und wenn denen halt was passiert, das sind irgendwie, wie viel sind es gerade beim Firefox? Einige.
60
oder so. Root-Stellen. Und wenn da halt was passiert, dann bist du erstmal gearscht, weil dann können da theoretisch für jede Webseite SSL-Zertifikate ausgestellt werden. Und das ist halt nicht so schön, weil das gar nicht die Webseite ist, im Zweifelsfall.
Ich habe gerade mal nachgeguckt, bei mir sind 27 im Betriebssystem.
27?
Ist aber die Notar noch dabei?
Nein. Habe ich manuell entfernt und später wurde es dann auch durch ein Update rausgeworfen.
Ja, okay. Ist, glaube ich, überall rausgeflogen. Ja.
Genau.
Okay, aber abgesehen von diesem Trust-Problem gibt es auch einen neuen Angriff, der sich irgendwie Beast nennt. Genau,
und der Name Beast ist, der kommt daher, weil das super, also die Beschreibung war in dem Original-Blog-Post, es ist super komplex und das ist total das Beast. Und wir können uns immer noch überlegen, was wir
Akronym. Wir danach nennen. Okay, ja. was dazu als Akronym passt.
Genau,
wie haben Sie es aufgelöst, das Akronym?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, es heißt einfach immer noch Beast, weil okay. sie noch nichts gefunden haben.
Noch nichts Gutes gefunden haben.
Der Blogpost ist vom September.
Ja, 19.
Genau, 19. September. Und der Blogpost ist 25. September sogar. Und der Original-Blogpost, muss man sagen. Der ist dann auch verlinkt. Kann sich dann jeder durchlesen. Das ist eine coole Geschichte, die er so erzählt, was sie gemacht haben und wie ihre Geschichte ist und so. Aber worum geht es in Beast? Beast ist ein Angriff gegen SSL und zwar nicht gegen den Authentizität-Punkt von Security. Also nicht, ist diese Stelle wirklich den sie vorgibt zu sein, sondern gegen Confidentiality. Das heißt, man kann aus dem Ciphertext kann man wieder Klartext erzeugen. Das ist darum geht es in dem Angriff.
Also auf gut Deutsch, man könnte Pakete mitlesen.
Ja, man kann aus diesen Paketen, je nachdem wie viel Zeit man reinsteckt, einzelne Bytes entschlüsseln.
Ja.
Und genau darum geht es in dem Angriff. Und das
ich dachte, es wäre eher so eine Known Plaintext-Attacke oder so.
Genau, dass, also ja, genau. Das heißt Blockwise Chosen Plaintext Attack Against AES Encryption Algorithm.
Aber das heißt ja, dass du nicht wirklich weißt, was hinten rauskommt, oder?
Doch.
Na gut,
Also du weißt, der Angriff Chosen Plaintext bedeutet, du weißt den Ciphertext, der rauskommt, und du weißt auch den Plaintext, den du eingespielt hast. Du weißt also beide Parts von der Nachricht, aber du weißt nicht das, was du eigentlich wissen willst. Es ist nämlich so, du hast dein Browser, wenn der auf eine Webseite geht, dann bekommt er so einen Header zugeschickt, und da steht dann auch der Cookie drin, wenn du dich authentifiziert hast. Und dieser Cookie, den kannst du über herkömmliche Methoden nicht sehen, wenn du von irgendeiner Webseite kommst. Das nennt sich Same Origin Policy. Und sozusagen verweigert dir das Sehen von dem Cookie.
Ja, genau, also quasi wenn man mit einem Browser auf eine Webseite surft,
ja,
dann liefert der Browser die Cookies nur an diese Website, die den Cookie auch gesetzt hat, wieder aus. Oder Unterseiten von ihr, aber nicht eine andere Domain oder eine andere Subdomain. Oder,
genau.
Oder da reicht es auch schon, der Unterschied HTTP, HTTPS. Wenn von einem HTTPS-Host der Cookie gesetzt wurde, dann kann man den von dem HTTP-Host derselben Domain auch nicht auslesen.
Genau sowas.
Und das ist quasi die Same Origin Policy. Gilt übrigens auch für JavaScript und so Geschichten.
Genau, geht auch für Java.
Das heißt, wenn ich auf Facebook oder wenn ich auf Google oder sowas surfe und da normalerweise eingeloggt bin, wird dieser Cookie einfach mitgeschickt.
Genau.
Der mich dann authentifiziert. Also ich muss nicht einen Username und Passwort angeben, sondern die Seite identifiziert mich über den Cookie.
Genau. Das macht zum Beispiel Google, Facebook und noch ein paar.
Einfach alle.
PayPal zum Beispiel, was relativ interessant ist.
Okay, und wie funktioniert das jetzt?
Der Angriff zielt ab gegen TLS 1.0 und alles, was da drunter ist. Und speziell die Schwachstelle dabei ist CBC, Chaining Mode, genau. Ja. Das der Punkt, der daran vulnerable ist, also der verletzt, der angreifbar ist, ist der Initialisierungsvektor, der für diesen Cypherblock Chaining Mode verwendet wird.
Sollen wir mal kurz erklären, was das macht, oder?
Also wir können kurz CBC erklären, ja.
Ja.
Also CBC funktioniert so, du hast zuerst deinen Klartext, und damit der Klartext, wenn du ihn verschlüsselst, nicht genauso aussieht wie, also du verschlüsselst eine Nachricht zweimal, und die sieht dann zweimal genauso aus, ja, wenn du es normal verschlüsselst.
Also auch wir haben eine Blockchiffre, die arbeitet blockweise normalerweise.
Ja, genau.
Die Blöcke haben dann immer eine gewisse Länge, und um zu verhindern, dass gleiche Blöcke, die jetzt zum Beispiel in einer Datei mehrmals vorkommen, wenn man zum Beispiel wenn man zum Beispiel gleiche Farbbereiche in einem Bild hat,
ja,
zum Beispiel, genau. Da gibt's,
kann man in der Wikipedia nachgucken.
Da gibt es so ein Bild von einem Tux, passt auch hier rein, und das ist einmal normal und einmal verschlüsselt, aber man kann den Tux trotzdem noch erkennen, weil halt die gleichen Farben auch gleich verschlüsselt wurden.
Genau.
Und um sowas zu verhindern, fängt man da halt an, ganz am Anfang mit dem Initialisierungsvektor, der wird irgendwie gewählt.
Genau.
Und dann tut man den Block mit dem Initialisierungsvektor zusammen, ich glaube, XORen.
Genau,
XORen. Und verschlüsseln. Und dann wird dieser Ciphertext, der dabei rauskommt, wieder mit dem nächsten Cleartext-Block ge-XORed und dann wieder verschlüsselt, sodass bei jedem Block quasi noch ein bisschen Zufall mit reinkommt, dass gleiche Blöcke eben in der verschlüsselten Variante nicht gleich aussehen.
Genau.
Ja.
Und genau hier ist auch das Problem, dass dieser Initialisierungsvektor nicht ganz, also der kann vorausgesehen werden, sozusagen. Und das ist der ganze Trick daran, wenn du den Initialisierungsvektor weißt, weißt du, wie die nächsten Blöcke aussehen, wenn du den Text weißt, der verschlüsselt wird.
Ja.
Und genau das macht sich dieser Angriff zu nutzen. Und wie es jetzt eigentlich funktioniert ist, du hast du weißt den Initialisierungsvektor, du weißt also das Stück, womit es gleich ge-XORed wird, du hast dein Plaintext, du weißt also, was der Plaintext ist, zum Beispiel ist es beim HTTP-GET, ist es dann, die Blöcke sind 16 Byte groß, glaube ich. Und du nimmst 15 Byte, die du weißt, und den letzten Byte lässt du, weißt du nicht, das ist zum Beispiel Teil von dem Cookie. Hm. Und du forgst jetzt deine Nachrichten so, dass du den Kryptotext nimmst und du machst einen nächsten Request und du weißt, dass der Initialisierungsvektor wieder genauso ist. Und wenn du jetzt 200, im Durchschnitt 128 Mal probierst, dann hast du zweimal den gleichen Ciphertext zum Ende. Und genau da, und wenn das passiert, dann weißt du, okay, dieses eine Byte muss genau das sein.
Und dann probiert man das halt so lange durch und also man wechselt immer einzelne Bytes und probiert das halt so lange durch, bis man dann quasi alle Bytes durchprobiert hat und dann quasi das Ergebnis kennt.
Genau. Und das ist der Trick. Also du veränderst zum Beispiel das Get, du machst Get A und dann hast du dein erstes Byte vom Cookie halt genau in einem Block drin. Und dann machst du Get A noch eins mehr halt. Ja. Und du weißt dein Byte davor, weil du es gerade errechnet hast, indem du 128 Mal gegen den Server probiert hast. Und du hast dann dein zweites Byte auch, kannst du dann dein zweites Byte auch erraten. Und genau das ist sozusagen der Trick. Du weißt, wie der Initialisierungsvektor aussieht und du weißt, wie die Initialisierungsvektoren, also die Vektoren für die nächsten Blöcke aussehen.
Aber wie komme ich denn auf den ersten Initialisierungsvektor?
Der ist erratbar,
oder? Der ist erratbar.
Erratbar. Ja.
Genau. Also wer das genau wissen will, wie sie auf den Initialisierungsvektor gekommen sind, da gibt es das Paper im Bugzilla als Attachment. Das ist noch ein Draft, aber das ist, beschreibt so ganz gut den Angriff, den sie fahren. Ich habe das auch mit in den Shownotes drin. Und wer den Angriff nochmal sich genau durchschauen will, da gibt es vom SANS ISC, vom Internet Storm Center oder sowas, gibt es einen relativ guten Blogpost, der auch nochmal diesen Angriff noch erklärt. Und so kann man sozusagen Byte für Byte einen Teil von der Nachricht entschlüsseln. Das dauert, der erste Angriff war, glaube ich, 30 Minuten für den kompletten Cookie vom PayPal. Das waren irgendwie 1000 Zeichen oder sowas, also relativ viel. Und der nächste war dann in 10 Minuten und ist das fertig. Das Interessante dabei ist, dass da ein Java-Applet benutzt wird, weil du musst dein Ciphertext sehen können und den siehst du halt nur auf der Leitung direkt. Und genau, und dieses Java-Applet macht sozusagen Netzwerksniffer. Und es snifft den Kryptotext mit, damit du den auch vergleichen kannst.
Gut, aber ich müsste doch jetzt, um diesen Angriff durchzuführen, müsste ich doch irgendwie bei demjenigen, den ich angreifen will, auch dieses Java-Applet oder irgendwas ausführen.
Genau, du machst es mittels Man-in-the-Middle-Angriff. Also du musst zwischen dem Webserver und dem Client sein.
Aber wenn ich da in der HTTPS-Session schon bin, würde der es ja mit merken.
Das funktioniert so, du musst nicht auf der Webseite sein, sondern dieses Java-Applet kannst du auf jeder Webseite deployen, egal ob das halt nur HTTP ist. Der Trick hierbei ist, dass sie da eine Möglichkeit gefunden haben, die Same Origin Policy für Requests zu umgehen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel das mit WebSockets zu machen oder mit XML-HTTP-Requests.
Das heißt, es wird in jedem Browser gehen? Also ich meine, so Chrome oder sowas, die sind ja so gesandboxed.
Man braucht ja noch Java.
Man braucht ja noch Java, genau.
Da gab es ja tatsächlich...
Aber wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen.
Mhm. Ja, aber wie gesagt, also das haben wir, glaube ich, schon letzte Woche erwähnt. Da gab es tatsächlich auch... im Mozilla Security Team die Überlegung, ob sie Java Applets nicht komplett deaktivieren für Firefox in Zukunft, um sowas zu verhindern, aber das ist ja dann irgendwie auch nur Bekämpfung von einem Symptom und nicht Behebung des Problems.
Genau, also die.
Und es soll tatsächlich noch Leute geben, die das brauchen. Also ich habe es heute zum Beispiel wieder benutzt, ein Java Applet.
Ja, ich auch.
Für was?
Ich musste meinen Server fixen.
Ja.
Und
VNC.
habe da so eine Lara gekriegt von Hetzner und das ist halt Java.
Ja. Oh.
Damit du die Konsole siehst.
Ja. Genau, das ist so von Cekra, macht, geht ja da relativ gut
über also, Java-Applets. Also was ich da noch kenne, sind da so die Konsolen von so VMware-Virtualisierungs-Ding.
Genau, damals auch von
CC. Nee, die haben tatsächlich ein eigenes Firefox-Plugin, was das macht, und die benutzen dafür kein Flash. Oder war zumindest früher mal so.
Das war ja auch kein Flash, das ist Java.
Java immer noch. Flash, ja, Java. Aber wie gesagt, da war es ein eigenes Plugin. Und genau. Hat
irgendwas. Okay, also es gibt tatsächlich noch Gründe, weswegen man es braucht. Also ja,
das große
Problem, seien sie auch so wenige, aber wir brauchen Java tatsächlich noch.
Genau, das große Problem bei dem Angriff ist halt, dass es es basiert darauf, dass du TLS 1.0 wählst, weil für 1.1 hast du immer einen neu gewählten Initialisierungsvektor.
Also, ja, genau, also TLS 1.0 oder SSL 3.0, ne, ist ja genau ungefähr das gleiche, ist ja standardisiert und wird halt auch zu 90, 95%
eingesetzt. Ja, nein, das ist ja gerade das Problem, dass die höheren Versionen des Krypto-Standards in vielen Webservern und Browsern einfach nicht supportet.
Genau, also
ja,
TLS 1.0 und SSL 3.0 ist der Standard.
In Sachen ja, wird überall benutzt. Möchte ich dir widersprechen. SSL war eigentlich ein proprietäres Kryptosystem von Netscape und ist dann erst mit TLS standardisiert worden, soweit ich das weiß.
Genau, also da gibt es
TLS 1.0 ist der Standard und wird benutzt.
Richtig.
Zu über 90% auf der Welt. Okay, es gibt davon einen weiteren Standard, TLS 1.1 und 1.2.
Von 2004 und von 2008.
Genau, aber, und die würden dieses Problem beheben,
genau,
wie du gerade sagst.
Genau, aber die werden nicht von den Browsern, also es, TLS 1.2 wird gerade unterstützt von dem Opera und von Internet Explorer 9. Und die 1.0 wird höchstens unterstützt von Chrome und Firefox. Ja, das ist halt ein bisschen blöd.
Ja,
und genau, die Webbrowser müssen auch unterstützen. Und da ist es ungefähr 50%. Da gibt es eine Infographic, die habe ich, glaube ich, verlinkt vielleicht.
Wenn jedenfalls,
die verlinke ich gleich noch.
Ja, ich meine, die Browser, die sind ja in so Sachen eh nicht die schnellsten. Also ich habe letztens mal ein bisschen über HTTP 1.1 Features gelesen. Der Standard, der ist jetzt über 10 Jahre alt, der ist von 99 und es gibt kaum einer der aktuellen Desktop-Browser implementiert sowas wie Pipelining, was in HTTP 1.1 definiert ist und eigentlich ein cooles Feature wäre. Aber die machen dann halt lieber irgendwie,
damit man mehr mehr Infos über
mehr kann
Kommandos über einen.
Genau, man kann mehrere Requests über eine bereits bestehende TCP-IP-Verbindung parallelisiert verschicken.
Das müsste man jedes Mal aufbauen, schicken, abbauen.
Ja, nee, es gibt ja schon Keep-Alives. Das unterstützen ja die meisten. Also um das mal kurz zu erklären, bei Keep-Alives macht man einen Request und bei HTTP 1.1 standardmäßig wird die Verbindung eigentlich offen gehalten, bis einer der beiden Partner sagt, mach die Verbindung bitte zu. Und dann kann man quasi einen Request nach dem anderen über dieselbe TCP-IP-Verbindung schicken. Was schon mal ein Vorteil ist, weil man die Verbindung nicht jedes Mal neu aufbauen muss. Bei Pipelining wird das Ganze so, dass eine Verbindung aufgemacht wird und dann die ganzen Requests parallel durch diese eine Verbindung durchgeschoben werden, um so die Bandbreite noch ein bisschen effizienter auszunutzen. Mhm.
Ja. Genau, das ist das Ganze, der ganze Angriff, der kommt von zwei Leuten namens Giuliano Riso und Tai Duong. Und die sind auch schon bekannt für das Padding Oracle Crypto Attack, die vom Juni, glaube ich, ist. Und da geit es darum, dass ASP.NET Apps auch kryptografisch anfällig sind und
kryptografisch anfällig.
Genau, sie können einfach kein Krypto. Also der Angriff ist speziell gegen ASP.NET.
Okay, jetzt aber mal angenommen, okay, es gibt ja so einen neuen Standard, TLS 1.2. Ich glaube mal, wenn man das möchte, würde man das wahrscheinlich auch in die Browser relativ schnell kriegen. Also ich meine, die ganzen Browser updaten sich ja regelmäßig. Ja, Firefox hat nicht mehr Versionsnummern, weil die einfach so einfach reingespült kommen. Chrome hat auch alle 3 Minuten gefühlt irgendwie eine neue Version. Naja, und die anderen würden das auch irgendwie hinkriegen. Also ich glaube, auf der Client-Seite sollte das zumindest browsertechnisch jetzt nicht das Problem sein, da die neue Version einzupflanzen. Die Frage ist eher, wie sieht es auf dem Server aus? Also ja. Ich weiß nicht, wie sie, Apache, können die das alles?
Also wie gesagt.
Oder selbst wenn man jetzt eine neue Apache-Version rausbringen würde, würde das wahrscheinlich Jahre dauern, bis alle Webseiten auf den neuen Apache umgestellt haben.
Ja. Das Problem ist halt, man kann schnell Patches fahren und sie rausbringen, aber wann die eingespielt werden, ist dann immer noch eine andere Frage.
Das bedeutet doch aber jetzt irgendwie, SSL, TLS, HTTPS-Zeugs ist erstmal broken.
Ja, also der Angriff ist, du brauchst halt sehr viele Faktoren.
Schon relativ theoretisch eigentlich.
Nee, der war theoretisch, der ist ziemlich praktisch geworden, weil du ihn echt machen kannst. Aber der hat halt ein paar relativ viele Requirements. Zum Beispiel, du brauchst für den Angriff brauchst du einen Man in the Middle, du brauchst Java-Support im Browser, du brauchst TLS 1.0, du brauchst dann noch ein paar andere Sachen, nämlich, was habe ich mir aufgeschrieben sogar, Conditions, genau, du musst die Möglichkeit im Browser haben, diese Requests, die den Cookie halten, die mehrmals zu versenden. Also du musst die Möglichkeit haben, Requests vom Browser machen zu können. Du brauchst genau, diese Same-Origin-Policy musst du bypassen können. Du musst Traffic mitlesen können. Und das sind doch relativ viele Sachen, die wirklich passen müssen.
Okay, das klingt jetzt noch relativ viel, aber ich meine, bei Virenbauern, das ist auch alles ziemlich kompliziert. Und dann gibt es irgendwann so Toolkits, wo du dir einen klicken kannst. Wahrscheinlich wird es auch nicht ewig dauern, bis es das für das Teil auch gibt.
Ja, also das funktioniert dann ja einfacher. Wenn du ein Virus hast. Du hast dann ja andere Möglichkeiten.
Ich habe gerade noch mal in Sachen Webserver nachgeguckt und da ist tatsächlich so, dass viele oder quasi alle der Webserver auf OpenSSL setzen und ich glaube in OpenSSL ist TLS 1.1 und 1.2 noch nicht drin. Weißt du da was Genaueres?
Ich glaube, das ist schon relativ lang drin, aber das ist ausgeschaltet, weil es da irgendwie Probleme gab. Frag mich genau, wie das aussieht. Jedenfalls, das ist also TLS 1.0 ist quasi der Quasi-Standard. Ich habe hier mal so eine Chart und da steht halt drin SSL 3.0 als bestes Protokoll, 3000 TLS 1.0, 600.000 TLS 1.1 mit 827 und TLS 1.2 11 Webserver, die getestet wurden. Also das ist...
Ja, und selbst wenn, haben die ja meistens so ein Fallback wahrscheinlich.
Ja, also das beste Protokoll jeweils. Also was sie unterstützen.
Okay, aber trotzdem, wenn jetzt ein Client kommt, ey, ich kann nur TLS 1.0, dann...
Genau, dann fallen die auch wieder zurück. Genau.
Auf 1.0 gehen.
Ganz klar.
Also ist das auch so ein Henne-Ei-Problem. Entweder die Browser, also... Egal,
es müssen, muss gemacht werden.
Clients müssen es unterstützen, Browser müssen es unterstützen. Es gibt dieses neue Protokoll, was den Angriff jetzt verhindern würde. Was genau verhindert es, das haben wir noch nicht ganz geklärt. Also wo ist da jetzt der Unterschied? Der Initialisierungsvektor wird irgendwie...
Genau, der wird nicht einmal am Anfang gemacht, sondern der wird für jedes Paket, was du neu sendest, wird der Initialisierungsvektor neu gewählt.
Okay.
Und du kannst dann nicht mehr vorhersehen, wie die Chain aussieht. Und das ist der Trick daran.
Okay. Ja, um das zu beheben, muss einfach alles geupdatet werden.
Hilft nichts. Muss alles, das ganze Internet geupdatet werden. Das
Internet geupdatet werden, oh ja.
Genau.
Das ist, das dauert. Sowas kann echt lange dauern. Sehen wir ja gerade auch an HTML5 und Co. Ich glaube, HTML4.
Wieso, das geht doch schnell.
Wie lange reden wir jetzt über HTML5?
Ja, da kommt ja ständig was Neues. Sonst könnten wir ja nicht drüber reden.
Ja, genau. Und, genau. Und es ist schon überall 100% unterstützt und jeder benutzt es.
Nee, aber das kommt.
Das kommt. Ich glaube auch, dass TLS 1.2 kommt. Die Frage ist nur immer, wie lange das dauert.
Ja, TLS 1.1, 1.2, das sind halt mehr so binäre Sachen. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Und HTML5 ist ja kein Standard. Das ist ein Satz von Standards, wo es ganz viele von gibt. Und da sind einige halt implementiert und andere halt nicht.
Naja, trotzdem ist es im Endeffekt dasselbe Problem. Es dauert lange, das auszurollen, dass jeder Browser es hat. Es dauert lange, bis die Webseiten es einsetzen. Und es braucht einfach Zeit, meinte ich.
Ja.
Damit.
Ja.
Okay, nicht nur SSL ist ja irgendwie so für die Ewigkeit. haben wir gesehen. Scheint auch kaputt zu gehen. Auch andere Dienste, die man so benutzt, gehen einfach mal offline, sind weg. Ja, manchmal verlieren sie auch nur Daten, ist ja völlig egal. Jedenfalls
kann ja mal passieren.
Kann ja mal passieren. Nichts ist für die Ewigkeit. Und so ist, ich glaube, was letzte Woche, dass das Focus, also das Fraunhofer Institut für, oh Gott, was waren die nochmal?
Jugendgefährdende Medien.
Nee.
Angewandte Tötungstechniken.
Scheiße. For Science.
Wir haben mal wieder nicht geguckt, was Fokus heißt. Auf jeden Fall dieses
Fraunhofer Institut für offene Kommunikationssysteme.
Ja, for Science.
Die
kommunizieren mit Bleikugeln.
Piu, piu, piu. In Berlin. Ich war da übrigens schon mal drin in einem dieser Gebäude. Ich habe da schon mal ein Interview mit jemandem gemacht. Könnt ihr euch anhören. Nämlich mit dem
Und du weißt nicht mehr, was Fokus heißt.
Ich weiß nicht mehr, was Fokus heißt.
Schämst du dich eigentlich nicht?
Genau. Ja, Fokus war doch dieses Nachrichtenmagazin, oder?
Jo.
Fakt. Nee. Doch.
Also ich habe da ein Interview mit dem Jörg Schilling gemacht. Ist ja auch eine etwas streitbarere Person. Manche mögen den nicht so.
Manche kennen den nicht so.
Der war
das der Open Solaris Mensch?
Mhm, genau, der Open Solaris Mensch. Können wir alle mal rausgraben. Der hat ja auch so eine extra eigene Open Solaris Distribution.
Ich erinnere mich gerade wieder, das war auch der mit den, wie hieß denn dieses Paket zum CDs brennen?
Ja, genau. Ja, CD Record oder so.
CD Record, wo er dann gemeint hat, ist jetzt kein GPL mehr, sondern Kürtel.
Ja, CDDL, genau.
Dann haben sie es einfach geforkt und keiner hat Science mehr benutzt. Nein, ja. Passiert.
Was genau. Ist Kürtel?
Die Common Developers irgendwas
Distribution License.
Ist so eine Open Source Lizenz von Sun.
Und die ist besser?
Nein,
die ist inkompatibel zu GPL.
Oh.
Vor allem.
Genau. Also Open Solaris ist darunter lizenziert.
Oder die GPL ist einfach inkompatibel zu allem.
Ja, Open Solaris nicht
zu den meisten, außer zu sich selbst.
Na gut, einmal pro... ich glaube nicht, dass sie...
Das war Java.
Das kann sein. Ja. Und apropos D-Trace soll jetzt auch dual lizenziert werden vielleicht.
Das fände ich gut, dann können sie das gleich auch noch mit ZFS machen und dann sind alle glücklich.
Dann würde sogar mal Oracle wieder in der... Akzeptanz und Freundlichkeit.
Die könnten ja eigentlich den ganzen coolen Scheiß, der in Solaris drin ist oder war, mal dual lizenzieren, so Zonen, ZFS, D-Trace. Ich meine, da steckt ja schon coole Technik drin eigentlich.
Wenn sie sich mal wieder ein paar Freunde machen wollen, statt nur Feinde, wäre das eine gute Möglichkeit.
Ja, was hier gerade im Chat steht, Open Solaris gibt es gar nicht mehr. Jein. Es gibt ein ähnliches Projekt, das nennt sich
Open Indiana?
Oder?
Was ist das?
Nee, das, was ich letztens gemeint habe, ist von der Firma, die auch Node.js oder den Node.js-Entwickler eingestellt hat, von Joint. Da gibt es einen OS namens SmartOS, oder smartos.org. Und das ist quasi auch so eine Weiterführung von Open Solaris für Cloud Computing. Die benutzen dann auch Zonen und ZFS und D-Trace und den ganzen heißen Scheiß und KVM und so. Kann man sich mal angucken unter smartos.org.
Ja, es gibt mehrere Open Solaris Varianten. Also Nexenter gibt es noch, dann dieses Chili X, was ich gerade gesagt habe. Und zu Open Indiana gibt es auch noch. Das ist, glaube ich, dieses Nachfolgeprojekt zu dem, was Open Solaris mal war. Und ich glaube, zu Chili X und allgemein Open Solaris habe ich mal mit dem Jörg Schilling halt ein längeres Interview gemacht. Verlinken wir dann auch mal, wenn ich es mir jetzt aufschreibe und nicht vergesse. Wo waren wir eigentlich welches Thema hatten wir eigentlich? Ach so, ja, genau, das was wir eigentlich besprechen
wir
wollten.
Wir haben es noch nicht angesprochen, sag es bitte.
Dass Berlioz nämlich vom Netz geht. Also wir waren ja gerade, nichts ist für die Ewigkeit.
Also ich erinnere mich da noch an so Kritiken, als wir gemeint haben, GitHub ist total großartig und ihr wollt bitte GitHub benutzen. Und dann, nein, das ist doch so neu und das ist ein Startup, die kann es nächstes Jahr schon nicht mehr geben. Nehmt doch lieber Berlioz, die gibt es schon immer, quasi seit Anbeginn der Zeit. Und jetzt gehen sie halt vom Netz.
Und jetzt kommt der Told You So Award.
Ja.
Ja.
Sagt.
Also was ist da passiert? Dieses Fokus betreibt das natürlich auch nicht aus, na doch, Also ich meine, die Fraunhofer-Institute sind ja alle so halb staatlich, halb irgendwas anderes, aber trotzdem kostet so Betrieb
halb von... Halb staatlich, halb Bundeswehr. Ich habe da mal gearbeitet. Ja.
Was, halb staatlich, halb Bundeswehr?
Ja, ist so. Also die
Fraunhofer-Institute
wurden ja gegründet.
Just saying. Yes.
Ich dachte halb staatlich, halb privat irgendwas.
Nein. Das ist eine Ausgründung vom Staat, weil der Staat darf ja keine Militärforschung betreiben. Also haben sie da so ein bisschen staatsnahes Ding gegründet, was dann halt die Militärforschung betreibt.
Ach du Scheiße.
Ja, die arbeiten auch in irgendwelchen EU-Projekten und irgendwie mit der Privatwirtschaft zusammen.
Ja.
So, aber viel ist halt auch Bundeswehr.
Okay. Aber also ist es irgendwie immer halb staatlich, halb irgendwas anderes, egal was das jetzt ist. Und die brauchen natürlich auch Geld, und wenn sie kein Geld haben, dann müssen sie halt Sachen kaputt machen. Und da sie haben keine neuen Leute, kein neues Geld, keine neuen Sponsoren gefunden.
Also deswegen, ja, Bundeswehr ist jetzt auch privatisiert.
Ja, seitdem die auf IPv6 umstellen, haben die eh kein Geld mehr.
Ja, das ist ja klar. Müssen die alle Router neu kaufen. Geht ja ständig kaputt. Kann man nichts machen.
Oder?
Ja. Also
ja.
Nee, ich würde jetzt eigentlich auch mal sagen, weil der Bedarf gar nicht mehr so richtig da ist. Also es gibt noch viele Projekte, die jetzt aus...
Na gut, SourceForge gibt es auch
immer. SourceForge ist ja auch cool.
Ja.
Und ich meine, das ist...
SourceForge. Ja, klar, du kriegst davor die Projekte.
Ja.
Auf CVS und SVN.
Nee, SourceForge hat mittlerweile auch...
Geht alles aber, jetzt.
Also ich würde momentan, wenn ich jetzt irgendwie ein Open-Source-Projekt habe, und ich habe Open-Source-Projekte, dann würde ich nie auf die Idee kommen, die auf so einer Plattform zu hosten, weil es einfach für niemanden zugänglich ist. Also sowas wie...
So nicht. Nee, also SourceForge ist schon okay, du kriegst schon Kram her.
Ja, du kriegst Kram her, aber wenn du dich jetzt an einem Projekt beteiligen willst, dann kannst du halt nicht einfach mal sagen, klick hier in den Button, fork das Projekt, komm mit deinen Changes und mach einen Pull-Request. Das geht halt auf so Plattformen wie zum Beispiel Bitbucket oder GitHub, geht das problemlos. Und so
gut, kann man dann halt... Viele sind halt einfach keine Entwickler, die jetzt die Projekte haben wollen, um die zu ändern.
Und es ist vielleicht nur leichter. Also ich meine, du kannst ja trotzdem das SVN auschecken, du kannst ja trotzdem ins Forum da gehen und Sachen machen bei den meisten Projekten.
Könnte man theoretisch, ganz ehrlich, ich habe schon diverse Fixes auf GitHub eingeschickt. Ich habe vorher, bevor es GitHub gab, bei keinem einzigen Open-Source-Projekt, was ich benutzt habe, Changes zurückcommitted, weil es einfach super painful war. Und ganz ehrlich, also ich bin persönlich der Meinung, wenn ihr nicht wollt, dass euer Projekt irgendwie weitere Contributors bekommt und Leute daran aktiv mitarbeiten,
dann geht's zu SourceForge?
Dann geht's zu SourceForge oder früher zu Berlioz oder sonst irgendwas, weil da verrottet der Code dann halt.
Außer du codest daran.
Ja, außer
man codet. Das ist dann das fixe Team. Also das ist mir selber auch schon so gegangen mit SourceForge-Projekten. Ja. Also du bist da halt drin und dann gibt es halt den Programmer und die hacken da ihren Code.
Natürlich, also man kann
das... Es gibt Leute, die downloaden das, aber es gibt irgendwie nicht wirklich so den Ansturm der Contributor von außen.
Was auch ein Problem ist, also ich habe, das war ganz lustig, vor ein paar Wochen gab es ja so ein bisschen Aufruhr, als Linus Torvalds angefangen hat, den Linux-Kernel auf GitHub zu hosten, weil da kurzzeitig kernel.org down war oder gehackt wurde.
Jetzt ja nicht mehr, die sind ja wieder online. Und die sind better than ever, habe ich gelesen.
Ja, zurück zum Thema. Da kamen dann erstmal ein Haufen Kommentare von Leuten, die dann gemeint haben, oh, das ist das erste Mal, dass ich jetzt anfange, die Linux-Kernel-Sourcen zu browsen, weil es jetzt auch in hübsch und in einfach und im Browser geht. Und man muss sich kein Tabel runterladen und dann mit grep durchgehen und also Sachen entpacken und sonst irgendwas. Ich meine, das kann man alles machen, aber das ist halt eine weitere Hürde, die dann im Zweifelsfall dafür sorgt, dass ein Entwickler keine Lust darauf hat, an deinem Projekt mitzuarbeiten, weil es ihm zu unbequem ist. Und darauf muss man halt auch eingehen.
Gut, am Linux-Kernel kann man jetzt auch nicht so einfach mitarbeiten.
Ja, aber man kann ihn zumindest einfach angucken, ohne jetzt großartig Aufwand betreiben zu müssen. Man kann einfach sagen, diese Datei, diese Zeile, und man kann da sogar draufklicken und das verlinken und anderen Leuten schicken und sonst irgendwas. Und das funktioniert halt bei den anderen Hosting-Plattformen, die jetzt nicht so moderner sind, halt einfach nicht gut genug, finde ich.
Du brauchst halt nur einen Browser. Der Unterschied.
Genau.
Und
ich meine, man braucht bei den anderen Plattformen halt auch nur einen Browser, aber da findet man den Code halt einfach nicht. Da muss man erstmal 10 Links klicken, bis man irgendwie einen Source-File zu Gesicht bekommt.
Das ist, ja.
Ja.
Gut, GitHub ist jetzt auch schon eine Weile da und hat auch ziemlich viele User angezogen so in letzter Zeit.
Über 1 Million mittlerweile.
Ja, auch schon ein Stück.
Ein harter Brocken. Man muss halt auch sagen, da sind echt viele Open-Source-Projekte mittlerweile auf GitHub gehostet. Also gerade so, was mir jetzt einfällt, ist zum Beispiel Ruby ist ein großes. Ich glaube, Perl ist mittlerweile auch komplett auf GitHub. Und diverse Node natürlich. Und diverse andere größere Open-Source-Projekte auch. Und ich finde, das ist einfach ein großartiges Angebot. Und man muss halt auch überlegen, dass man halt, dass man, also ich meine, man muss unterscheiden, möchte man jetzt, dass man Leute auf sein Projekt aufmerksam macht, die dann vielleicht auch problemlos mitarbeiten können, oder möchte man das nur als Infrastruktur für seine eigenen Projekte benutzen und da irgendwie den Bugtracker und das Hosting und so weiter nutzen.
Okay, also es ist eine schöne Lösung, viele Open-Source-Projekte sind da, man kann einfach mitarbeiten, zumindest leichter scheinbar als bei ehemals BerlyOS oder SourceForge oder so. Jetzt trotzdem ist es natürlich eine Firma, die müssen die Infrastruktur bereitstellen und kann ja sein, dass die bald nicht mehr da sind, weil sie kein Geld haben.
Die haben ein ordentliches Geschäftsmodell, das funktioniert bei denen, glaube ich. Also die waren quasi ab Tag 1, als sie für die Öffentlichkeit zugänglich waren, profitabel, weil sie halt auf unterschiedlichen Pfaden Geld machen.
Und das skaliert auch, selbst wenn da jetzt...
Ich kann ja nicht sagen, ob das für die Ewigkeit sein wird, aber das funktioniert jetzt zumindest mal aktuell und die letzten paar Jahre. Und ich wüsste jetzt auch nicht, warum. Also sie sind immer noch profitabel, die stützen sich irgendwie nicht auf Venture-Kapital.
Das klingt schon mal gut.
Ja, und die verdienen halt im Endeffekt mit ihren Pro-Accounts Geld und mit Git-Schulungen, die sie machen. Ja. Und man kann sich bei denen ja halt auch, wenn man das in der eigenen Firma hosten will, so eine Appliance eigentlich mieten. Und kann das dann quasi auch als Software-as-a-Service bei sich im eigenen Intranet laufen lassen. Und das scheint ganz gut zu laufen.
Ja, und wenn man Sachen in der Firma mal so hat, gerade Quellkontrolle, das umzuziehen, ist immer ein Riesenbuhai.
Ja.
Also
ja. Aber erstmal muss man die Firmen überreden, dass sie überhaupt so coole Sachen wie Git benutzen.
Also das ist ja mal ein ganz anderes Problem. Und also wenn man dann GitHub und Git nicht möchte, dann möchte man vielleicht eher Mercurial. Und dann kann man auch zu Bitbucket gehen. Und Bitbucket hat mittlerweile eine sehr große Firma im Rücken, nämlich Atlassian. Und die machen so Enterprise-Wikis und Bug-Tracker und so Geschichten, für die auch in größeren Firmen, also zum Beispiel auch bei mir in der Firma, eingesetzt werden. Und die können mittlerweile auch Git, seit ein paar Wochen.
Ja, können sie.
Und also, ich sag mal so, es wird ja immer so gesagt, ja, man möchte das alles selber hosten und so. Da sehe ich allerdings kein Problem drin, das fremd zu hosten, wenn man ein verteiltes Versionskontrollsystem wie Git oder Mercurial benutzt.
Weil es ja eh nochmal einmal auf der Festplatte liegt.
Genau, weil man das quasi das komplette
Repository... Ja doch, das ist ein Riesenproblem, wenn du irgendwie Confidential-Kram hast. Das geht nicht.
Ja, das natürlich. Ich rede jetzt auch von persönlichen Open-Source-Projekten oder sowas.
Ja,
also genau. Wenn man jetzt eine Firma ist, dann würde ich mir das nochmal überlegen.
Ja.
Ja. Also...
alles andere ist zwar ganz nett, aber so normale Benutzer bringen nicht so die Riesenkohle rein.
Klar.
Ist halt so. Klar. Und erstmal müssen die Firmen... Du musst halt das überlegen, was braucht denn die Firma? Die will jetzt zum Beispiel, deswegen hat jetzt GitHub ja auch diese Appliances, weil die Firmen sagen, ja, wir wollen das, wir finden das total cool und ihr macht voll die coolen Sachen, aber wir können das einfach nicht bei euch hosten, weil wir da irgendwie unseren Source-Code ja geheim halten wollen und so Kram.
Klar. Gut. Und das wäre dann also auch sogar ein weiteres Geschäftsmodell.
Ja, ist ja.
Ja, bei den Firmen. Und darüber diskutieren wir ja eigentlich nicht. Klar, dass Firmen nochmal einen anderen Anspruch haben, aber ja. bei Open-Source-Projekten, auch da willst du ja vielleicht nicht, dass wenn der Dienst plötzlich weg ist, dass du dann das Problem hast.
Ja, deswegen ist ja Git so cool.
Genau, darum benutzt man ja verteilte Versionskontrolle, weil dann hat man, wenn man das Repository auscheckt, gleich eine komplette Kopie inklusive aller Versionen und aller Branches, die online sind, auf seiner lokalen Festplatte. Und wenn jetzt GitHub weg wäre, dann sage ich, okay, so what? Dann schiebe ich es entweder auf einen anderen Dienst und push da die Änderung neu hoch. Oder ich schiebe das auf meinen eigenen Server und hoste es da. oder ich stelle das sonst irgendwo hin. Mhm.
Aber das gibt es ja auch noch nicht so lange. Das ist ja gerade das
Interessante. Ja, nee, deshalb sollte man halt auch mal einsehen, dass halt verteilte Versionskontrolle
ganz schön awesome
quasi ist. Das ist, was man haben will, weil man dann halt eben diese ganzen Probleme mit was wäre, wenn das jetzt kaputt geht, nicht mehr hat. Ich meine, ich habe auch viele Projekte, wo ich dann teilweise mehrere Repositories, also mehrere Online-Repositories habe, in die ich den Code push, sodass ich quasi auch sagen könnte, okay, ich habe jetzt einen privaten Server, der ist nur für mich, und ich habe irgendwie einen öffentlichen Server, und ich kann die Sachen auf beide Remotes, nennt sich das bei Git, also quasi auf beide Server pushen, ohne dass es da Probleme gibt. Das ist da von Haus aus unterstützt. Und ja, daher, das ist
auch gut. Trotzdem, wenn man was nicht bei sich selber hostet, also ich bin ja auch so ein Fan von eher eigener Root-Server und Blog selber aufsetzen und E-Mails selber haben und pipapo, einfach, dass man selber die Kontrolle hat. Wenn man es jetzt bei Google Mail oder bei je nachdem, wo man auch immer seine Daten hinpackt, ich finde es auch nicht schlimm, wenn man das macht. Das Einzige, was die Leute einfach wissen müssen, ist, dass es bei jemand anders liegt und dass sie, wenn sie ihre Daten wirklich sicher haben, Backups davon haben müssen, selber.
Das ist richtig, und, ja.
Ja, aber das scheint nicht allen bewusst zu sein. Also ich glaube, wenn man sich dafür entscheidet, seine E-Mails irgendwo liegen zu lassen oder so, dann muss man das einfach wissen, dass, hey, der Dienst ist kostenlos, oder selbst wenn ich dafür was bezahle, ich habe das nicht selber unter Kontrolle. Wenn da irgendwas passiert, muss ich einfach dafür sorgen, dass ich die Daten nochmal habe und irgendwann irgendwas Neues damit machen kann.
Aber wenn du das selber machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dir was kaputt machst, auch durchaus gegeben, und dann bist du halt selber schuld. Dann kannst du dich nicht mal an irgendjemanden wenden, der vielleicht Backups hätte.
Gut, dann musst du natürlich ja auch bei deinen eigenen Sachen Backups haben.
Natürlich.
Ja. Also, aber das ist ein besseres Gefühl, wenn man irgendwie weiß, dass man selber kaputt gemacht hat, als dass man irgendwie eine riesige Firma hat, wo man mal eine E-Mail hinschicken kann und man kriegt halt gar keine Antwort.
Das ist richtig. Also, wie gesagt, bei so Dingen wie Code-Hosting und so weiter geht es mir auch weniger um die Infrastruktur als um die Community, die sich da drum rumtreibt. Und ein GitHub-Account hat halt mittlerweile jeder irgendwie Entwickler, der so ein bisschen was auf sich hält. Und da kann man halt auch die ganzen Collaboration-Funktionen und so weiter nutzen. Man hat irgendwie ein Wiki, man hat einen Bug-Tracker. Die können einen irgendwie Pull-Requests schicken und Code kommentieren oder annotieren und so weiter. Und darum möchte ich persönlich sowas eigentlich nutzen, weil wenn ich mir jetzt irgendwie selber einen Bug-Tracker und alles für meine Popel-Projekte aufsetze, dann benutzt es halt keiner, dann bekommt den Code halt auch keiner zu Gesicht.
Ja, aber trotzdem, jetzt in dem Fall, wenn das ganze Projekt weg wäre, also die ganzen Kommentare und sowas wären ja auch weg, wenn du sie nicht nochmal gesichert hast. Also
ja.
Trotzdem, ich meine, das muss man sich einfach bewusst sein, wenn man einen anderen Dienst benutzt von jemandem, egal ob das jetzt kostenlos ist oder man dafür zahlt, es könnte halt im schlimmsten Fall puff. Ja, oder zum Beispiel Dropbox, unser in Anführungsstrichen geliebtes Dropbox. Wir haben ja auch schon mehrfach drüber diskutiert, über Alternativen und so weiter und so fort. Wenn die halt von heute auf morgen sagen würden,
Dropbox hat mal alle seine Dateien lokal auf der Festplatte.
Das ist auch ganz nett.
Ja.
Also, ja.
Hoffentlich, genau.
Aber es ist einfach so. Es geht nicht anders.
Ja, das ist per Design so. Du hast die Dateien immer noch auf deinen ganzen Rechnern wiedergesucht.
Du kannst auch tatsächlich es so machen, dass du sie nicht hast.
Löschen.
du könntest die Dropbox anconnecten, alles löschen. Wenn du es überall machst, sind sie nur noch in der Dropbox. Also ist ja auch egal. Was ich einfach sagen will, ich finde Fremdhosting auch bequem. Oder Cloud, einfach alles in die Cloud packen. Ich weiß aber auch, dass es Gegner davon gibt. Dirk blockt ja auch öfter mal davon. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Das Einzige, was wirklich wichtig ist, dass man sich dessen bewusst ist. Und ich glaube, das sind viele Leute einfach nicht.
Ja, also man muss sich halt auch darüber bewusst sein, dass gerade jetzt bei Diensten wie Google und so weiter, wenn man nicht dafür zahlt,
dann ist man das Produkt.
Dann ist man das Produkt,
ja.
Und nicht der Kunde. Und dann hat man halt in dem Fall auch keine Ansprüche. Wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel, ich habe jetzt hier irgendwie, ich habe ja, glaube ich, vor einer Weile mal erzählt, ich habe bei so einem Hoster auch irgendwie mal so einen Beta-Account für einen V-Server, den man jetzt für eine Weile kostenlos bekommt. Und da packe ich halt gerade aus dem Grund nichts Wichtiges drauf, weil ich halt davon ausgehen muss, dass dieser Account irgendwann ausläuft und dann irgendwann ich halt keinen Support dafür habe. Ich habe allerdings noch andere Server, für die bezahle ich und da gehe ich davon aus, dass ich diese Leistung halt auch erbracht wird.
Wenn nicht, kann man die ja immer noch verklagen dann.
Richtig, weil...
Was natürlich auch nichts nützt, wenn jetzt irgendwie dein ganzes Leben futsch ist dadurch, aber...
Dann hast du was falsch gemacht, wenn das passiert.
Ja, es gibt so Leute, die einfach alles auf Google hosten.
Klar, die hören jetzt aber auch nicht zu.
Doch.
Es gibt garantiert... Ja, okay, die auf Google hosten, aber nicht die, da wo das Leben kaputt geht, wenn das Internet...
Ja, die können sich kein Internet
mehr leisten. Naja, also es gibt schon so Leute, wenn du alles bei Google benutzt, hier Blog, Blogger, Dingsbums, deine E-Mails da hast, was weiß ich...
Du bist ein super awesome Produkt.
Ja, genau, auf Google Plus irgendwie dein Social Network. Also wenn du, ich meine, du kannst ja dein komplettes Online-Leben in Anführungsstrichen auf Google machen. Und wenn die halt meinen, sie mögen dich nicht mehr und schmeißen dich raus, weil du, was weiß ich, gegen irgendeinen amerikanischen
Namen angegeben
hast. Ja, oder kubanischen Rum gekauft hast oder so und was weiß ich, ja.
Genau, das passt nicht in dein Profil, das kann ich sagen.
who knows? Und sie sperren dich, löschen deine Daten, dann hast du halt Pech gehabt.
Ja.
Das ist halt einfach so.
Ja.
Und du kannst da auch nichts gegen machen und... Du hast ja auch nicht bezahlt, also was willst du auch
tun? Ja, aber ich finde, man muss jetzt den Leuten nicht zwanghaft Angst machen. Ich denke, man muss sich bewusst sein, was man tut. Und wenn man sich dessen bewusst ist und man damit leben kann, dann finde ich das jetzt auch kein Problem, wenn man seine Mails auf Google hostet. Also ich persönlich, Mails sind bei mir immer noch so eine Sache, die halte ich immer noch gern privat. Und deshalb benutze ich das auf meinem eigenen Server. Und auch so ein paar andere Dinge, meine Kalender und so weiter. Das ist jetzt nett, dass ich die nicht auf Google hosten würde. Aber es fühlt sich irgendwie besser an, wenn ich die selber unter Kontrolle habe. Und auch selber der Einzige bin, der dann irgendwie Zugriff hat und so. Bei anderen Diensten, gerade so Code-Hosting und so weiter, habe ich kein Problem irgendwie, Dienstleister zu benutzen.
Genau, und vor allem, wenn der Code ja nochmal lokal liegt. Und bei E-Mails merke ich es halt gerade, ich finde es halt auch gut, wenn ich mal selber gucken kann oder mir in meinen Mail-Logs bestätigen kann, dass die Mail auch wirklich an den anderen Server rausgegangen ist. Ja, es gibt halt immer mal sowas, wo du irgendwie, ist die Mail wirklich weg oder hängt die jetzt gerade irgendwo oder es kann ja immer mal sein, wenn es gerade eine wichtige Mail ist, dann gucke ich halt doch mal noch tatsächlich in die Mail-Logs und oh ja, der andere Server hat die Mail tatsächlich angenommen. Das ist halt auch irgendwie so ein...
Ja, also ich verstehe das, dass man auch die Kontrolle haben will. Auf der anderen Seite, wir sind Menschen, Menschen machen Fehler. Mir sind auch schon persönlich Mails verloren gegangen, weil ich Scheiße gebaut habe. Sage ich ganz ehrlich.
Oder das ETC zum Beispiel. Kann ja mal passieren.
ETC?
Ja, mir ist mal mein ETC verloren gegangen, mein komplettes.
Ah. Ja, aber es gibt auch Leute, die verlieren ihr komplettes VAR oder sowas, wenn sie falsche Software installieren.
Da war ja auch was. Ja. Weil sie einfach Software installiert haben.
Ja. Richtig, also es kommt halt auch so, wenn man dann irgendwie, wie hieß dieses Bumblebee?
Ja, Bumblebee,
Dieses Projekt.
I'm so sorry.
Ja, ein Kumpel von uns hat letztens aus Versehen sein Home gelöscht.
Autsch.
Ich meine, der hatte Backups und Versionierungen und alles, aber da sind halt trotzdem dann doch ein paar uncommittete Dateien flöten gegangen. Und irgendwas vergisst man immer.
Ja, genau. Klar.
Du kannst auch bloß bis zum letzten Backup-Zeitpunkt dann zurück wiederherstellen. Ja, so ist es halt.
Natürlich.
Aber dafür
muss aber, man ja, überlegen. Ich kenne auch jemanden, der hat, wir haben gecodet einen ganzen Tag lang und dann hat er halt irgendwie aus Versehen RM-RF und dann irgendwie nicht Sternchen gemacht, war aber dummerweise im Root-Verzeichnis und dann ist halt irgendwie auch dann blöd.
Wann hast du das letzte Mal committed?
Committed?
das mache ich immer zum Wochenende.
commit minus M, it's Friday.
It's Friday, genau. Emergency commit.
Emergency commit.
Aber ich meine, das macht er auch nur einmal in seinem Leben. Danach guckst du jedes Mal, welchem Verzeichnis bin ich.
Da muss ich auch wieder sagen, es gibt zwei Typen von Menschen. Es gibt Menschen, die hatten noch keinen Datenverlust und es gibt Leute, die haben Backups.
Okay.
Also mir ist mal ein Raid 0 abgeraucht und seitdem habe ich Backups.
Ja.
Ja.
Ja, also Raid 0 ist auch töricht.
Okay. Von vorne raus,
man will den Speed und weiß, was man tut.
Ich war 16 und habe gedacht, das ist cool.
Ja, natürlich, dann warst du war doppelt schnell.
Die Daten waren sehr schnell weg.
Double the Speed.
Ja. Das waren das
Raid twice ist ja the nicht, Horror. Das Raid ist ja nicht mal Raid 0 ist ja nicht mal ein Raid, ne? Das ist ja nicht
ja,
mal
die Sicherheit. Nicht mal redundant.
Nein, ja, okay. Ja, es ist also Raid sollte ja eigentlich schon heißen, dass mindestens mal eine Platte ausfallen kann.
Das ist redundant, allerdings mit der Wahrscheinlichkeit, dass deine Daten verloren gehen. Du hast zwei Chancen, dass alles verloren geht.
Super. Genau.
Doch, bitte. Also im Zweifelsfall.
Redundant Array of Destruction.
Yeah. Ja, also im Zweifelsfall lieber Backups machen. Fühlt sich auch gut an.
Ja, obwohl man auch bei seinen Backups dann Ordnung haben muss. Also das Problem habe ich öfter. Ich mache zwar viele Backups mit unterschiedlichen Programmen. Ich habe ja auch ein paar schon mal vorgestellt. Das benutze ich gerade wieder C-Collect, also C und dann nochmal Collect, also CC zweimal vorne. Mhm. Habe ich auch in irgendeiner älteren Sendung mal vorgestellt. Und das ist auch so eine Skriptsammlung. Und man kann auch Back in Time benutzen für Desktop. Mhm. Und irgendwie, man probiert eine Menge aus. Ich meine, alles setzt ja irgendwie auf R-Sync und dann, ja, doch die meisten Programme.
Also ich habe da zwei Lösungen, die ich beide einsetze, die sich bei mir bewährt haben. Eigentlich drei. Ich habe für meine Laptops, da läuft ja irgendwie so ein abfliegiges Betriebssystem drauf, da benutze ich Time Machine, was dann auf meinen File-Server sichert. Auf dem File-Server benutze ich R-Snapshot, was so eine Skriptsammlung für R-Sync ist. Und auf meinem Webserver benutze ich Duplicity, was das Ganze dann auf den FTP sichert. Und verschlüsselt und so.
Ja. Jo. Also ich habe auch bloß R-Snapshot am Laufen und das funktioniert aber auch.
Ja, irgendwie ist der Stream gerade weg.
Ist der immer noch
oder
weg?
War gerade weg.
Ist doch wieder. Wir hatten doch kein Internet gerade. Das ist doch ganz normal. Ja, das ist doch gerade also wieder 21:20 gewesen.
Ja, das war der Cronjob.
Ich verstehe es nicht ganz. Ja, also dann ist immer das Netz kurz weg und der braucht halt immer ein bisschen zum Reconnecten. Aber wir haben auch hier lokal immer noch mal eine Backup-Aufnahme.
Das ist immer noch der 24-Stunden-Disconnect.
Ja.
Ich mach da mal ein Trouble-Ticket
auf. Ja, bitte.
Genau. Haben wir jetzt ein Dings?
Das macht irgendwie keinen Spaß.
Ich mail einfach so lange an RZ.
Ah, sehr gut. Ich die Mail auch.
Verdammt.
Hier ist zwar VDSL, aber irgendwie gibt es trotzdem Disconnect.
Das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun.
Ja. Naja gut, man könnte ja auch mal richtige statische IPs geben und den Disconnect lassen, aber
man könnte natürlich auch mal RT.
So viele IP-Adressen haben wir einfach nicht.
RT
so einfach ist das.
Ja, sind doch eh alle da. Okay, wir waren noch bei Backups. Trotzdem hat man dann über die Jahre einfach viele Backups gesammelt und wenn man verschiedene Sachen ausprobiert, irgendwie geistern die dann rum, dann muss man trotzdem mal suchen. Entweder muss man dann selber per Hand aufräumen oder man sucht einfach mal auf den großen NAS, die man ja heutzutage rumzustehen hat. Also ich glaube, ich habe meins letztens wieder aufgerüstet. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade 5 Terabyte rumstehen.
Was hast du denn für ein NAS?
Eine Netgear Ready NAS NV+.
Mit wie vielen Slots? 3? 4?
Nee, 4.
4 Slots. Habe ich mir auch angeschaut. Cooles Ding.
Also jetzt, heutzutage würde ich mir eher ein QNAP holen. Die sind echt cool, die Dinger. Und auch wesentlich billiger als das, was ich damals hatte. Und schneller, Atom-CPU und sowieso. Also da gibt's echt ein paar richtig coole. Also nach zu Hause seine Backups da draufpacken.
Ich glaube, Backup können wir als eigene Sendung schon verpacken.
Das geht. Das können wir echt mal eine eigene Sendung machen. Was also ich noch sagen.
NAS habe ich mir selber gebaut.
Oder
man baut. Aber es ist halt riesengroß. Ist nicht so klein.
Ja, es ist riesengroß. Dafür passen auch viele Platten rein.
Ja, es ist halt trotzdem riesengroß.
Ja, wenn man sich so eine Appliance quasi kauft, dann kann man natürlich auch. Dann sind die natürlich stromsparender und pipapo.
Ja.
Und trotzdem kann man lauter Zeug drauf installieren. Aber was ich dann sagen wollte, ist, wenn du da ziemlich viele Backups hast, dann musst du halt ab und zu mal nach doppelten Dateien suchen und die dann entweder löschen oder automatisch hardlinken oder sowas. Da gibt es auch ein paar Tools, so FDubs, FreeDub.
Internet ist kaputt.
Ja, Snapshot macht das.
Aber ist egal.
Automatisch Hardlinks setzen beim Anlegen, ja. Aber ich meine, wenn du mit mehreren Programmen das da alles hingeschoben hast oder einfach Zeug über Jahre müllmäßig da abgeladen hast und das nicht per Hand aufräumen willst, sondern mal einfach alle Dateien untereinander verhardlinken willst, gibt es halt auch Tools, die suchen alles durch und wenn halt dieselbe Checksum rauskommt bei zwei Dateien, verlinkt er das halt auch untereinander und das ist schon cool.
Ja.
Irgendwie ist das Netz hier ganz kaputt. Mein Pad will ständig reconnect.
Das ist kein Problem, wir reden einfach weiter.
Okay. Ja, sorry an die Live-Hörer da gerade.
Irgendwie. Die hören uns nicht, Ingo.
doch.
Ab und zu hören die uns.
Ja, jetzt wieder.
Jetzt gerade wieder.
Vielleicht.
Aber man kann sich nicht entschuldigen, dass das Internet weg ist, wenn die Live-Hörer nicht zuhören.
Aber mein Internet geht wieder.
Ja, doch, die können uns dann ja später nochmal anhören und dann
fühlen sich besser.
Warm and fuzzy
feelings. Ich hab ja immer noch diesen, habe ich eigentlich reingeschrieben, Linux-Desktop. Da könnte man nochmal kurz rumhaten. Wir können das aber auch irgendwann anders machen.
Ja, lasst wir anders machen. Ich mag das nicht.
Wann anders?
Ja.
Nee, Linux-Desktop
mag ich auch nicht.
Ja, nee, aber
ja, okay, dann machen wir weiter.
Ich habe eigentlich nur Rage Against the Network Manager. Also.
Ja, natürlich, der Network Manager. Du willst keinen Manager, der dein Netzwerk irgendwie macht. Du willst immer Engineers dafür, solche Sachen.
Ich habe das Linux-Magazin heute bekommen und da ist
aber auch... Aber ich habe gehört, 2012 wird das Jahr des Linux-Desktops.
Wahrscheinlich ist
Network Manager. Du meinst, weil die Welt untergeht?
Ja. Ja, ich glaube, der Running Gag ist, ich glaube halt nicht mehr, dass es tatsächlich noch ein Jahr des Linux-Desktops geben wird.
Das ist einfach nächstes Jahr wieder,
ganz einfach. Nee, und vielleicht sollten wir das einfach auch akzeptieren, dass das einfach so ist.
Wo?
Also
ich will auch gar nicht, dass die ganzen Kinder Linux-Desktop benutzen.
Weil genau, die ganzen dann, Spielkinder sollen alle Mac benutzen.
Ja, nee, das wird dann so wie Unity. Das ist halt super schrecklich.
ich benutze das tatsächlich gerade und man gewöhnt sich erschreckend schnell daran. Ich muss hier unbedingt wieder aus und zum
Laufen kommen. Also ich hatte ja die Windows-Enter-Taste versucht und dann kam irgendwas und ich war verwirrt.
Echt?
Ja.
So, oh mein Gott. Ja, nee, dann kommt das Übersichtsding, wo ich dann Sachen einhacken kann. Das wo eigentlich auf Windows R sein sollte.
Ah.
Mit Bildern.
Im neuen Linux-Magazin gibt es auch einen Artikel zu der Linux-Desktop hat keine Perspektive. Aber es geht da ein bisschen um Mono und um GraphDB. Haben wir auch schon ein Interview gehabt. Wir haben auch mit dem Michael De Icaza, der hier interviewt wird, schon mal ein Interview gehabt. Ich könnte hier immer nur noch sagen, da haben wir.
Mach einfach weiter, das
passt. Ja, ja. Und der wird halt in einem Interview gefragt, so ein bisschen zum Linux-Desktop und sagt halt irgendwie, ja, hat halt keine Zukunft, sieht er nicht und für den Linux-Desktop kämpfen lohnt sich nicht mehr. Und traurigerweise bin ich geneigt, ihm zuzustimmen. Okay. Also ich irgendwie... Ich finde, was KDE und GNOME so machen, zwar cool, aber ich glaube nicht, dass das für alle Leute gemacht ist.
Ja, und vielleicht sollten wir auch MacBook.
Ja, und vielleicht sollten wir auch einfach akzeptieren, dass das so ist und dass das auch gut so ist. Wir wollen halt, wie Hades ja auch gesagt hat, Hauptsache es ist für uns cool und wir wollen damit spielen.
Genau, ich mag mein Frickelsystem.
So. Ich mag mein Frickelsystem auch und das ist ja auch das Gute und Schöne daran, dass wir die Auswahl haben, aber die Auswahl will halt nicht jeder da draußen haben, deswegen benutzen die Leute halt dann Mac oder von mir aus auch Windows.
Und selbst da ist eine Auswahl. Kannst du immer noch die Konsole aufmachen und Sachen kaputt machen.
Genau.
Ja. Gut, aber trotzdem hast du... ich meine, das ist ja auch so ein bisschen der Weg, den Ubuntu so geht hier, die Standardauswahl und mehr brauchst du nicht im Leben, so nach dem Motto. Und auf der anderen Seite sehen wir ja auch, dass die Unternehmen einfach Geld verdienen müssen. Ubuntu muss Geld verdienen, also Canonical muss Geld verdienen.
Natürlich.
Und zerwirft sich dann halt auch mit der Community. Und vielleicht sollten wir einfach sagen, hey, wir mögen Linux so, wie es ist. Wir wollen in unserer kuscheligen Community uns alle lieb haben und wir wollen Software für uns selber schreiben. Vielleicht müssten wir einfach das so akzeptieren.
Aber auf der anderen Seite, also ich habe jetzt letztens beim Prof von mir, der war auch schon in einer Binärgewitter-Sendung, der Akria, und der hat sich jetzt ein neues Laptop angeschafft und hat da jetzt auch ein Ubuntu drauf installiert und da habe ich gedacht, dass ich das auf dem Beamer gesehen habe, das ist gar nicht mehr so hässlich.
So ein Ubuntu sieht auch gut aus.
Also ich denke, das wird auch immer kompatibler mit normalen Menschen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen.
Die normale Menschen.
Und die Frage ist, ob jetzt wir Nerds damit zufrieden sind oder uns damit zufrieden geben können und nicht dann alles umbauen wollen. Aber ich fände es ehrlich gesagt auch mal gut, wenn ich einfach meinen Eltern Ubuntu hinsetzen könnte und die können damit alles machen, was sie brauchen. Und sie können es gut bedienen. Ich meine, so ein Windows ist auch nicht einfach zu bedienen. Das Problem...
man hat sich dran gewöhnt.
Das Problem ist genau das, ja.
Nee, sehe ich genauso. Aber dann kommt ja jetzt dazu, dass Canonical und die Community sich so ein bisschen streiten und alles.
Genau, aber...
Und deswegen sage ich ja, entweder wir sind halt eine liebe Community, wir mögen uns alle gegenseitig, wir entwickeln Software für uns selber und haben Spaß dabei. Oder es gibt halt Firmen wie Canonical und Co., die halt versuchen, Geld damit zu verdienen, die halt einen Linux-Desktop machen wollen. Dann muss man aber auch akzeptieren, dass die halt bestimmte Anforderungen haben und halt Entscheidungen treffen, die halt nicht alle gut finden.
Genau, ja, aber das kann man ja eh nicht.
Ja, aber da muss Canonical ja Geld mit Support macht, brauchen sie die Leute, die Support brauchen. Das ist doch eine große Verschwörung.
Ich finde, das hört sich genau richtig an.
Ja. Das kann schon aber sein. Zum Thema Canonical, da muss ich halt auch sagen, wenn das eine Firma ist, die dafür sorgt, die Entscheidungen trifft, die der Community nicht unbedingt passen, aber damit sorgt, dass Linux auf dem Desktop bekannter wird und mehr eingesetzt wird, dann sehe ich darin jetzt nicht unbedingt was Falsches. Also ich muss es deshalb nicht benutzen, aber ich finde, das ist trotzdem ein valides Modell, was die da fahren.
Ja, zum Schluss ist ja eh alles egal, wenn nur noch der Browser CD drauf ist. Also, dass ein Browser drauf ist.
Ja.
Du meinst so Chrome OS-mäßig?
Nee, alles Internet, ist ja eh alles im Internet dann.
Fremd gehostet.
Egal.
Das muss ja nicht alles mal
fremd
gehostet sein. Das kann ja auf deinem Computer genau, sein.
Genau, das muss mir nicht mal fremd gehostet sein. Aber cool wäre es halt einfach, wenn ich einen Rechner habe, ich arbeite da, der geht kaputt, ich werfe ihn weg, ich nehme einen neuen, ich mache ihn auf und ich kann daran weiterarbeiten, wo ich vorhin aufgehört habe. Das ist eigentlich so der Idealfall, den ich gerne anstreben würde. Mhm. Weil die Hardware muss einfach dann egal sein. Und von mir aus auch das Betriebssystem, wenn dann das Web das Betriebssystem ist.
Ich verlinke den XKCD noch dazu, den genau. Ich gequotet habe.
Mach mal.
Wenn mein Internet funktionieren würde.
Ja, aber geht nicht. Das Internet geht gar nicht
mehr. Ach, scheiß
Also ich komme auch nicht. Also irgendwie... ja.
Wir gehen gleich rüber und punchen die Leute, die Internet kaputt
machen. Macht keinen Spaß mehr. Also ich komme auch nicht mehr aufs Piratenpad. Ja, das nur noch mal zu dieser Diskussion. Also ich, wie gesagt, ich bin halt hier so ein bisschen, als ich das gelesen habe, es hat mich traurig gemacht, dass der Michael Di Casa, der auch das GNOME-Projekt damals gegründet hat, das so sieht, aber ich war so geneigt, so am Ende habe ich gedacht, ich finde es zwar auch schade irgendwie, ich hätte gerne so die liebe heile Welt und wir haben uns alle lieb, aber...
Und alle benutzen Linux.
Und alle benutzen Linux und irgendwie funktioniert das alles, aber es gibt halt Firmen, die wollen Geld damit verdienen, wie Canonical und dann funktioniert das halt eventuell
mit der Community nicht mehr. Sagen wir es mal so, wie alle Firmen, die was mit Linux machen, die wollen ja alle irgendwie mehr oder weniger Geld verdienen. Also ich meine auch Red Hat oder... Novell oder sonst irgendwas.
Ja, plus Red Hat hat halt den Vorteil, dass sie nur Firmenkunden wollen und die geben halt eher mal Geld, während Canonical ja den Heimanwender, also so wie es auch Apple macht, die verdienen ja mit dem Heimanwender Geld und dann ist es halt echt schwieriger. Ja,
bei Apple ist das noch so eine Sache, Apple verdient ihr Geld mit Hardware. Das muss man nochmal anders sehen. Also die benutzen quasi die Software nur als Vehikel, um ihre Hardware zu verkaufen. Und
Und sie machen natürlich auch extrem viel Geld mit Musik und Co.
Genau.
Mit Medien.
Ich würd zwar dem Miguel nicht zustimmen, also für den Linux-Desktop kämpfen lohnt sich nicht mehr. Ich kann aber auch verstehen, dass man einfach nach Jahrzehnten irgendwie frustriert ist. Also ich war früher auch so leidenschaftlicher Verfechter Linux-Desktop und mittlerweile, entweder macht es das Alter oder keine Ahnung, Es muss nicht mal jeder den Linux-Desktop haben. Ich bin völlig damit zufrieden, wenn es Leute gibt, die halt lieber macOS benutzen oder die halt lieber Windows benutzen. Hauptsache, ich habe halt das System gefunden, was für mich das Richtige ist. Joa. Ich weiß nicht, wie wir weitermachen.
Also ich habe jetzt hier gleich
der Switch ist retarded.
Weil das Kabel...
Wollen wir, Ingo, du schneidest das wahrscheinlich jetzt ein bisschen nachher, oder?
Nö.
Tja,
so ist es. Ich gehe trotzdem aufs Klo.
Also, das ist irgendwie...
Ich nehme einfach WLAN. Ja, oder funktioniert WLAN, das nicht?
Nee, also bei mir geht WLAN auch nicht.
Bei mir geht WLAN.
Ja?
Ja,
ja, also bei mir geht WLAN nicht, aber das Kabel funktioniert super, sobald ich in der Wand stecke.
Voll gut. Okay, dann machen wir einfach, wir beide weiter.
Ja, machen wir doch einfach weiter.
Ich würd dann gleich übergehen und sagen, wir machen den Lesefu. Oder?
Den Lesefu.
Oder gibt's jetzt... Gibt's
komm, Ingo, guck bei mir mit rein.
genau.
Damals, als Leute bloß einen Laptop für zwei Leute hatten.
Ja, stimmt. Es ist schon ein bisschen Luxus, dass hier irgendwie jeder seinen Rechner vor sich...
Das ist ja gar kein Luxus mehr. Das ist ja quasi normal schon.
Ja, okay. Und jetzt macht unser...
Oh, da kommt der Rechner.
Oh, ich habe gerade einen hat den Staubsauger
angemacht. Ja, wir können auch mal kurz hier das Fenster aufmachen. No.
Wir machen jetzt einfach weiter. Also die JavaScript-Zeug machen wir nächste Woche. Ich würde also jetzt gleich einfach mit dem Lesefu weitermachen.
Genau, Hades. Du fängst Hades an.
Lesefu, was hast du denn gelesen diese Woche?
Ich lese immer noch, tatsächlich. Also ich habe ja angefangen, Game of Thrones zu lesen. Und dann kam
Game of Thrones zu lesen?
Ja.
Das ist das erste Buch.
Ja.
Das heißt auch anders.
Song of Ice
and Fire. Ist das einfach Readme falsch geschrieben oder heißt
es so? Nein, das heißt tatsächlich so. Ja, also tatsächlich kam dann meine Pre-Order von Randy.
Nee.
Ja, also es ist Readme mit dem M und dem D vertauscht. Das neue Buch von Neal Stephenson.
Ja.
Welches ich super awesome finde. Also Neal Stephenson, vielen wahrscheinlich bekannt von Büchern wie Snow Crash und Cryptonomicon. Ich musste mir vorher auch schon anhören, dass es Leute gibt, die drüber abranten, dass Remedy jetzt irgendwie zu Mainstream ist und zu zugänglich für den
Pöbel. Zu Mainstream, jetzt will ich nicht mehr lesen.
Ja, aber ich finde das Buch tatsächlich echt super awesome und man kommt da auch irgendwie gleich in die Action rein. Man hat irgendwie chinesische Goldminer in einem MMO, die russische Mafia, einen, der irgendwie Kreditkartendaten dealt, so ein Chinese, der dann einen Virus schreibt, der Daten verschlüsselt und Geisel hält und was? Du kannst sie dann gegen Gold im Spiel freikaufen.
Gegen Gold im Spiel?
Und,
weil das gab's schon mal, der musst du bei PayPal bezahlen.
Ja, ja, und dann bist du irgendwie plötzlich in China mit dem russischen Mob, mit dem Privatjet und das ist irgendwie gerade mal ein paar Seiten ins Buch rein und die Action ist halt echt super awesome. Wird geballert, gibt Tote. Terroristen sind auch noch mit dabei. Das ist einfach alles dabei, was man braucht für so eine gute Story.
Genau.
Wie heißt es nochmal?
Readme.
Readme
nur das M und das D
Fall.
Also Remedy. Remedy.
Ja. Remedy. Okay, verlinken wir auch. Flydi, was hast du gelesen?
Die Web Operations 101.
Ja, warte mal.
Du brauchst, nimm einfach.
Okay, dann machen wir erst Felix. Felix, was hast du
diese Woche gelesen? Ich habe nicht diese Woche gelesen, sondern letzte Woche. How to Write Unmaintainable Code. Das ist.
Das ist gut.
Das ist.
Genau. Wir hatten heute schon, wenn du nicht willst, dass dein Projekt irgendwie weitergeht, geh zu SourceForge. Und wenn du dann auch noch nicht willst, dass es jemand lesen kann, dann folge diesem How to.
Auf jeden Fall nicht weiter gemaintained wird, außer von dir, weil du es ja geschrieben hast. Gibt es da so ein paar Hilfestellungen. Genau, dann gibt es hier einen lateinischen Satz, vielleicht kannst du ihn mal vorlesen.
Kannst du? Quid latin dictum sit altum sonatur.
Und das heißt, whatever is said in Latin sounds profound. genau, das ist so der General Principles, also der Einführungssätze und dann gibt es so ein paar Tipps und Tricks, wie man seinen Code unmaintainable macht. Das ist unendlich viele Seiten lang. Also das, keine Ahnung, das paar hundert Kilobyte sind das auf jeden Fall, nur Text. Vom THC, also The Hacker's Choice, auch schon wieder, keine Ahnung, wie viele Jahre alt, aber unglaublich genial zu lesen. Da gibt es echt ein paar Tipps, wo man so denkt, so, das könnte ich eigentlich mal ausprobieren.
Ja, THC ist ja auch schon alte Schule.
Genau, also das sind ja, das ist auf jeden Fall lesenswert und unglaublich genial, was man da für Ideen haben muss, nur um zum Beispiel den C-Code, der da halt gezeigt wird, um den zu Information Hiding sozusagen zu implementieren. Das ist genial, muss ich sagen. Also da gibt es zum Beispiel so ganz klar Naming Conventions, dass du halt ab und zu deine Naming Conventions änderst und mit Groß- und Kleinschreibungen und Unterstrichen und Lowercase looks like a lot like Digital One und sowas. Solche Sachen ist bis über zu, wie du deine Structs benennst, zum Beispiel, dass du ein Struct Int benennst und das halt irgendwie was ganz anderes macht und sowas. Genial zu lesen auf jeden Fall. Auch wenn man es bloß bis zum Viertel schafft, ist schon echt viel, was man gelesen hat.
Sehr ja. Amüsant.
Sehr, sehr gut. Kann ich empfehlen. Lesefu auf jeden Fall.
Fladdy.
Ja, also ich habe hier einen Artikel, der nennt sich Web Operations 101 for Developers von Matthias Meyer. Und da geht es im Endeffekt darum, wie man auch als Entwickler selbst Infrastruktur betreibt, auf was man achten soll, was es da zu beachten gibt und was man da so einsetzen kann und was für Bücher man da noch lesen kann, um sich da weiterzubilden. Ich möchte jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Das kann man sich mal durchlesen. Ja,
gemütlich,
hat schon ein paar Bildschirmseiten und da sind noch weiterführende Links mit dabei, aber ja. Das hat man mal in einer Viertelstunde oder so gelesen.
Okay.
Lohnt sich auf jeden Fall, ist sehr gut geschrieben und da sind auch noch schöne Bücher mit verlinkt, die man dann auch noch nachlesen kann, wenn man sich für sowas interessiert.
Web Orations 101. Okay, das war's
auch. Nee, du musst ja noch was machen.
Ich, ja,
hast
ich
lese
hat nix. Nie was.
Okay. Nee, ich wolltest du nicht immer so das picken, was du das letzte Mal in deiner Vorlesung gelesen hast?
Genau, ich habe keine Vorlesung mehr.
Oh. Verdammt, jetzt hast du also nie wieder Lesefuhr. Yeah.
Ja, gut, dann ist es so. Ich bin eher auditiv, weißt du, ich höre Zeug. Ich könnte jedes Mal einen Podcast
empfehlen. Ja, dann macht es doch.
Dann empfehle einen Podcast.
Ach nee. Es ist ja auch quasi Lesefunde, dass man es nicht
liest. Nee. Halt. ich mache das, sowas mache ich dann im Pixwins.
Also Lesefu ganz ohne Lesefu.
Ja, ohne Lese. Also quasi nur Fu.
So, hat jemand rumzäulen was?
Mini? Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Ja, also ich fange einfach mal an.
Mach mal.
Das ist grausam. Da stirbt irgendwie so einer in Kalifornien und das Netz wird unbrauchbar.
Ja.
Ich fand das gar nicht
so schlimm. Ich fand das super gruselig. Also die Hacker News.
Ja, okay, Hacker News waren halt einfach 50 Posts hintereinander, nur Steve Jobs.
Ja, Steve Jobs und wir alle ihn super anbeten. Und Google sagt, dass er toll war und irgendwer sagt, dass
Bill er cool Gates.
War. Und Amazon und Bob Ross sagt, dass er toll war. Und jeder Eierkopf sagt da irgendwie, dass er was für ein toller Typ ist.
Ich meine, er war ja ein toller Typ.
Er bewirft mich
mit WLAN.
Mit WLAN-Schatten.
Echt? Ja. Okay, ja, jedenfalls.
Okay,
das hätte ich aber auch mit einem Post verstanden. Und nicht mit über 9000.
Da muss ja jeder seine eigene Meinung zum Besten geben.
Genau. Und
seine Trauer.
Ja, das ist eine Bike-Chat-Diskussion, weil jeder weiß, wie man stirbt, also kann auch jeder was zu sagen.
Ja.
Ja.
Und wir sterben alle mal.
Ja. Genau.
Und ich nicht.
Das will ich, das will ich sehen.
Habe ich beschlossen.
Nee. Und das nächste ist Ubuntu, why you know fix my Wi-Fi. Und Ubuntu macht einfach mein WLAN kaputt. Es hat früher wunderschön funktioniert auf meinem EPC und jetzt nicht mehr. Und der Fix dafür wäre, einen Kernel neu kompilieren, nach der Methode, wie man das bei Ubuntu macht.
Also
und
nicht.
Die Methode ist bei Ubuntu, einen Kernel zu kompilieren, ist einfach nicht. Und darum benutze ich Ubuntu auch, weil ich keinen Bock mehr habe nach Gentoo. So, das war mein Mimimi und mein Rage. Jetzt geht's mir besser.
Ha. Und du bleibst trotzdem bei Ubuntu, oder
ja, was? Weil jetzt auf was anderes wechseln ist ja noch eine Arbeit. Ich bin einfach faul. Ich nehme einfach
Kabel. Linux.
Ich nehm Kabel. Nee, Kabel ist superior. Das ist auch viel stabiler als das WLAN hier.
Klar, wenn du es hast.
Zur Not kann man seinen Laptop dran aufhängen und so.
Mhm. Genau, ja, der kann ich mal runterfallen und so.
Alternativ kann ich auch mein Handy einstecken. Dann macht das eine USB-Netzwerkkarte. Und dann kann ich mit dem Handy ins WLAN.
Also ich kann es... Also ich kann auch mein
Handy. Das ist super Enterprise.
Also ich kann auch mein Handy anmachen und das macht dann WLAN auf. Ups.
Ja, nein, eben nicht. Ich kann ins WLAN mit meinem Handy und das dann über Kabel tappen.
Das hört sich super richtig an.
Ja, das funktioniert.
Total
und Enterprise. Und das ist super stabil.
Total Enterprise. Viel mehr stabil als deine scheiß WLAN-Karte.
Ja, viel mehr stabil als die WLAN-Karte.
Du hättest dann quasi das Handy USB.
Genau, also mein USB-Dongle.
Also,
Gut, dann heul ich über Grub 2.
Ich glaube, den Fehler hatte schon jeder. Wenn nicht, habt ihr noch nicht lange genug Linux benutzt.
Oder noch nicht oft genug Grub installiert.
Ja.
Oder not.
Ja, also ich glaube, das kennt jeder, wenn man mal booten will und dann irgendwas bei der Grub-Installation falsch gemacht hat und er gibt einfach nur eine Endlosschleife Grub aus. Ja. Das hatte, glaube ich, schon jeder.
Das ist wie Lilo früher.
Ja.
Der hat das auch gemacht. Lili.
Hat der Lilo?
Ja.
Das ist ja fast so gut wie Grub.
Nur Lilo war ja auch toll. Den musste man jedes Mal, wenn man eine Option geändert hat, neu installieren.
Ja.
Das hört sich richtig
an. Ganz so schlimm ist Grub nicht, aber.
Aber doch, fast also unter Ubuntu auf jeden Fall. Du hast
einen
extra
Config-File.
Das geht gar nicht. Du hast nicht mal diese Menüpunkt
List, genau.
Sondern du hast irgendwie
zigtausend und verschiedene Stellen.
Die bauen daraus irgendwie deine Config zusammen und das musst du jedes Mal neu machen. Das ist ein riesiger Pain geworden.
Das Update hat Grub irgendwie aufrufen und dann geht das.
Das hat auch super funktioniert und dann habe ich da neulich was gemacht mit meinem neuen 1104
und dann
hier und ich gehe da rein und denke so, holy crap.
Und du musst und dann deinen eigenen Shellcode schreiben, damit irgendwie das da reinbaut.
Ja, und die haben das einfach irgendwie kaputt gemacht.
Ja.
Ja, jedenfalls gibt es ja jetzt nicht mehr diese Menüliste, sondern es gibt irgendwie die Grub-Conf, CFG, irgendwie da kann man noch was reinschreiben, aber man soll nicht, weil es sind irgendwie in etc. Grub-D irgendwelche Sachen stehen, die man bearbeiten kann oder so. Und da das halt ein Server war, habe ich halt auch nicht gesehen, was schief läuft. Und dann habe ich gedacht, naja, scheiße, dann haust halt den Grub 2 runter und nimm Grub 1, damit kennst du dich wenigstens aus. Bis ich dann auf dem Debian Squeeze den alten Grub zum Laufen hatte, was dann auch irgendwie nicht ganz funktioniert. Jedenfalls war ich dann ganz genervt, dass ich halt diese Lara bei Hetzner geholt habe, dass ich dann wenigstens sehen konnte, was schief läuft. Und irgendwie nach irgendwie 3 Stunden rumgebastelt ist der Server dann mit dem neuen Kernel gebootet. Aber ich habe echt gedacht, das ging doch früher.
Ja, genau, das ging. Und das ging so gut und darum haben sie es befördert. Das ist wie beim Förder. Du wirst so lange befördert, bis du auf deinem Level der maximalen Unfähigkeit bist.
Ja.
Das geht auch echt Software. So lange mehr Features, bis es nicht mehr funktioniert.
Ich meine, gut, jetzt habe ich mich wenigstens einmal richtig mit Grub 2 beschäftigt und verstehe es so ein bisschen.
Ja, und hast gemerkt, das ist voll der Scheiß. Yes,
und er ist schon wieder am Relativieren.
Ja. Es ist, aber ich hätte auch gut mit Grub 1 leben können, einfach für immer.
Nee, bis zu 4 Terabyte Festplatten, die nicht mehr funktionieren dann.
Ja, genau.
Was ist, wenn ich von meiner 10 Terabyte Festplatte
booten will?
Nee.
Geht nicht.
Ist verboten.
Du darfst nur von kleinen Dings-Festplatten booten, von SSDs, die irgendwie 500 GB haben.
Ah ja. Gut, der Pleite hat wenigstens nicht so ein großes Rumgeheule, sondern nur ein ganz
Mini-Mini-Mini.
Ja. Ja, also ich habe mich jetzt die letzten paar Tage ein bisschen über dieses Etherpad aufgeregt, weil ich wollte einfach nur einstellen, dass ich einen Pad private habe, aber dass die Read-Only-Variante davon public ist. Und da gibt es jetzt 2 Radio-Buttons, private und public, und dann gibt es einen Haken für public Read-Only. Und ich habe es die ganze Zeit auf private gestellt und habe public Read-Only eingetragen, weil ich gedacht habe, ja, okay, ich mache das erst privat und dann sage ich, okay, man kann
public Read-Only
public Read-Only einschalten. Und das hat nie funktioniert.
Ja, das ist ja auch sinnlos. Also entweder ist es privat oder ist es public. Und wenn es public ist, kannst du sagen, ja, aber bitte nur lesen.
Also für mich hat sich das andersrum logischer angehört. Ja. So wie Hades es meint, ist es tatsächlich
auch. Ja, dann ist dein Gehirn kaputt.
Genau, vielleicht dann hältst du es falsch.
Also es war mir aus diesem Interface mit 2 Radio-Buttons und einer Jackbox nicht klar, wie sie sich anklicken muss, damit es so funktioniert, wie ich das möchte. Und ja, ich musste dann irgendwie so ein paar Kombinationen ausprobieren. Also 3.
Oh shit.
Wie lange hast du dafür gebraucht?
Ja. Den letzten Nachmittag.
Hey, ich habe halt irgendwie ein paar Minuten rumprobiert, aber ich fand das irgendwie, also für mich hat das irgendwie keinen Sinn gemacht, weil ich habe gedacht, ja, private, und dann schalte ich den Read-Only-Access quasi frei. Aber in Wirklichkeit ist es andersrum, dass ich sage, okay, das ist public, aber die Gäste dürfen nur lesen.
Dann wäre das korrekte Interface gewesen, den Radio-Button. Nee, den Checkbox auszugrauen, wenn
ja, genau, das korrekte Interface wär irgendwas, was mir ein Feedback gibt, welche Kombinationen denn funktionieren. Oder welche Kombinationen denn Unterschied
machen. Am besten machen. So eine Matrix daneben, was so funktioniert und was nicht.
Nee, ich meine, da hätte es schon gereicht, wenn ich diese Checkbox einfach nicht anklicken gekonnt hätte, wenn es auf Private steht.
Du kannst ja forken und irgendwie fetchen.
Habe ich in anderen...
glaube ich, sogar Git. Du kannst... Das wird, glaube ich, in einem Git...
GitHub. Also das Etherpad Lite auf jeden Fall.
Ja.
Auch das Normale ist, glaube ich, in einem
GitHub. Okay, dann ist es so. Ja, stimmt, die haben ja über 1000 Sprachen drin. Das ist quasi wie Krebs. Nur Piratenpad halt.
Piratenkrebs. Okay, Felix.
Piratenkrebs. Ich habe 2 Mimis. Einmal.
Wir beheben uns so selber. Genau. Welche Probleme haben wir mit dem Piratenpad?
ja. Also das... Ja, aber ich finde Piratenpad ist cool und der macht total bunt und man sieht, wer was geändert hat. Aber wir haben uns ja überlegt, wir machen das voll mit Markdown und alles und die Links macht man so eckige Klammer, schreibt what the fuck. Jedenfalls eckige Klammer, dann schreibst du rein, wie der Link heißen soll und dann in runde Klammern kommt da der Link. Und wenn du den Link in Klammern hast, dann nimmt er die letzte Klammer, also die geschlossene Klammer, immer mit zum Link dazu. Und wenn man draufklickt, dann ist es kaputt. Dann geht nämlich der Link nicht. Und das ist
eine Kindersicherung.
Das ist einfach doof. aber das liegt nicht so sehr am Piratenpad, sondern mehr am Markdown, was das Piratenpad einfach nicht kann.
Ja, also ich habe da auch schon so ein bisschen laut drüber nachgedacht, einfach mal das Etherpad Lite zu nehmen und dann ordentlichen Markdown-Support reinzubauen, sodass man auch so ein bisschen eine Vorschau hat, wie das gerendert aussehen würde und so.
Ja.
Mal gucken, wie ich da zeitlich zukomme.
Ja, genau. Und das Zweite ist, man hat eine UMTS-Karte in seinem Computer Und dann hat man so ein Kontingent von Traffic, den man benutzen kann, zum Beispiel 200 Megabyte. Und dann geht der irgendwann alle und dann funktioniert die UMTS-Karte nicht mehr, weil sie keinen GPS-Edge unterstützt. Und das ist ganz schön blöd, weil das sieht dann immer so aus, als ob die UMTS-Karte kaputt gegangen ist, aber in Wirklichkeit ist einfach bloß vorbei mit
Traffic. Wie lange hast du debuggt, um das rauszufinden?
Also ich habe das gesehen, dass es nicht mehr getan hat.
Ja.
Dann bin ich nach Hause gefahren und dann habe ich mein Telefon genommen und diese SIM-Karte da reingesteckt und das hat dann getan. Und dann war es...
Dann hätte es ja noch sein können, dass die Karte kaputt ist.
Ja, genau. Also die Karte hätte es auch sein können und insgesamt hat es mich bestimmt 2 Wochen...
Ich hätte jetzt mal gesagt, einen Monat, bis es dann wieder freigeschalten wird.
Nee, ich hab's ja jetzt sogar noch nachvollziehen können, indem ich nämlich mein Telefon dran hatte und dann war halt der super slow. Und dann war es halt GPS. Also, ja. Aber das ist, könnte zum Beispiel das komische Tool, was ich da benutze, wie heißt das? VVDL, genau. Das könnte das auch mal ruhig sagen, dass das nicht geht einfach.
Ja, also VVDL ist gerade bei den Ausgaben ein bisschen schwierig.
VVDL ist einfach bei allem schwierig. Aber es ist irgendwie das Einzige, was es unter Linux gibt, was es anständig macht.
Also ich benutze, wenn ich nicht VVDL benutze, benutze ich UMTS-Mann.
Das probiere ich jetzt mal
aus. Das ist furchtbar.
Es ist eine GUI vor allem.
Es ist also eine GUI, zweitens irgendeine, die noch Qt 3. irgendwas einsetzt.
Also ich habe es installiert, also muss es also gut sein. Zumindest
als ich es letztens mal ausprobiert.
Achso, das habe ich ausprobiert, hat nicht funktioniert.
Ja,
das war's.
Ja, hast die ganzen Sachen gemacht?
Also es ist zum ersten furchtbar und zum zweiten funktioniert es nicht.
Und zum dritten, das ist furchtbar.
Also ich mag
schon das immer der Welt, dass es furchtbar ist.
Nein,
ist
furchtbar. Ach, das ist Faxen.
Das ist gut. Hier, das ist auch super. Hier, Cardesu Version, NA und als Remux High.
Ja.
Ja, und das ist alles, das ist hier, guck mal, das brauche ich alles nicht.
Also das naja, gut, wenn du es als User ausführst, dann muss er halt bestimmte Rechte haben.
Ja, er hat doch gerade Root von mir bekommen.
Ja, das weiß ich nicht. Also bei mir geht's.
Ja gut, ignore.
Ja, dann kannst du auch nicht
einfach das Programm ignoren.
Ja, gehen wir doch einfach zu den Picks über.
Genau, gehen wir zu den Picks über und
UMTS-Mon angucken.
UMTS-Mon, genau, ich gucke mir das gleich an und dann sage ich, das ist scheiße.
Ja, hat es dann, sag mal, pick mal.
Was ich, also ich pick tatsächlich eine GUI-Software.
Was?
Und darfst zwar du das überhaupt? Remina mit 2M. Das ist super awesome, weil es macht einfach das Richtige. Remina ist
Die Klammer ist
so falsch. so eine Remote-Desktop-Software, die ich jetzt auch schon auf Arbeit längere Zeit benutze und sie macht das Richtige, um auf Windows zu connecten.
Mhm. Also es kann so RDP und
ja, RDP, VNC, NX, XDM, CP, SSH und Telepathy.
Wie genau macht das SSH? Es macht einfach nur eine Shell oder was?
Ich habe das tatsächlich noch nie benutzt.
Ich finde
das
nur für RDP.
Okay. Aber das passt. Das, was bei R-Desktop irgendwie die ganze Zeit abkackt, weil es alt ist, funktioniert bei Remina einfach super awesome. Und du hast dann so eine Liste, klickst du drauf, du machst das Pling und es ist wie VNC und alles funktioniert richtig.
Und du musst extra Repositories zu Ubuntu hinzufügen, damit es funktioniert?
Nein. Tatsächlich nicht.
Okay.
Soweit ich weiß.
Nee, sehr gut. Nee, das ist, glaube ich, bloß für Debian.
Also, es funktioniert auf jeden Fall auf meinem Ubuntu.
Ja. Okay, super.
Und das Richtige passiert.
Remina. Gut.
Jetzt bin ich.
Ja, mach mal.
Remina ist übrigens totgeweiht, weil es wird auf remina.sourceforge.net gehostet.
Das heißt, es wird niemand mehr irgendwie maintain.
So, ja. Ach, Faxen.
Ist quasi jetzt vorbei. Also eigentlich kannst du schon was Neues suchen.
Keine Contributions.
Du kannst es, weißt du, machen kannst? Du kannst es schnell forken und dann auf GitHub hochladen.
Ja, du kannst einfach auf GitHub pullen und dann ein Mirror sichern, damit es schon mal auf einer relevanten Plattform
ist. Nee, damit Leute daran arbeiten können.
Genau.
Genau, mein erster Pick ist rappel.it, aber ich glaube, das kommt, das mache ich beim nächsten Mal.
Ja.
Beim JavaScript und so Kram. Das nächste ist Find My Hash. Das ist
Wie Find My iPhone.
Ja, das ist so ähnlich. Wenn du nämlich nur noch dein Hash hast und nicht mehr das Passwort weißt,
dann gebe ich es bei Google ein. Ja.
Genau, also so ähnlich funktioniert es wirklich.
Das passiert und zwar regelmäßig, vor allem auf Rechnern, die mir nicht gehören.
Ja, kann ja mal passieren. Jedenfalls, du hast dann hier halt verschiedene Hashes, die unterstützt werden. Und dieses,
ich habe hier so eine Liste mit 20.000 Hashes. Ich
ja,
habe meine ganzen Passwörter verloren.
Also das, ich meine, das kann ja mal passieren.
Ja, ja,
also,
das passiert mir regelmäßig.
Also, zum Beispiel, du hast zum Beispiel eine MySQL-Hashes-File, ja, und du weißt nicht mehr, welches von denen dein Passwort war. Und dann kannst du das diesem Tool geben. Und er benutzt dann ganz viele Suchmaschinen im Internet, die die Hashes speichern.
Ach nee, echt? Und, benutzt echt nur Suchmaschinen?
Ja, also das ist eine Meta-Suchmaschine für Hashes.
Krass. Also es ist nicht so irgendwie so ein Jack the Ripper-Zeug, was dann würde das zu errechnen, sondern er sucht es einfach
als Suchmaschine. Nee, er findet halt einfach den Hash.
Geil.
Das ist halt schon nett.
Ja. Okay.
Und darum möchte man Hashes ja auch salzen.
Ja.
Salzen. Und Salt Pfeffern. Salt reinbauen.
Ja. Ja. Jedenfalls,
ja.
Genau, kann man.
Oder einfach kryptische Passwörter.
Das ist mein erster.
Du musst einfach Passwörter benutzen, klar, die aussehen wie Hashes.
Genau.
Oder zum Beispiel.
Und alle probieren es zu knacken und.
Also, was 430
ist. Am Ende ist, so Playtext.
Was 430 ist, du musst irgendwie dein Hash im Base64. Das ist dreist. Weil dann sieht es aus, aha, der hat was Base64, ich bin das der Idiot. Und dann, oh fuck, was ist
das? Nee, das ist noch viel besser. Du nimmst was aussieht wie ein Hash als Passwort, hashst das einmal und haust dann durch Base64.
Und speicherst es dann in Keepers.
Ja. Ja. Also ich erinnere mich da noch an so einen Nachmittag, da haben wir mal irgendwie den kompletten Nachmittag mit ROT 13, Base64 und sonst irgendwas ineinander verschachtelt über Twitter kommuniziert. Ich glaube, das hat diverse Leute auch irritiert. Aber das, ja,
glaube ich,
den Verfassungsschutz.
Nee, weil man sieht das einfach. Das sind irgendwie so ein paar Zeichen. Probieren wir mal ROT 13. Ah ja, hat funktioniert. Und Base64 sieht man ja auch.
Mit den zwei ist gleich.
Ja.
Oder eins.
Das ist einfach ein ist gleich am Ende. Oh, Base64. Ja, darum.
Ja.
War sehr amüsant.
Sehr gut.
Total. Fucking hast du noch was? Du hast noch was.
Genau, darf ich plug den auch
gleich. Wir das nächste. Oder?
Ah ja, genau. Proxmox Virtual Environment 2.0 Beta ist rausgekommen.
Oh ja, Proxmox ist cool.
Proxmox ist ziemlich cool. Das ist eine Distribution oder ein Tool, ein Virtualisierungstool basierend auf
Debian
Linux, was es virtualisiert mittels KVM und dem Linux Container. Wie ist das Ding nochmal?
Server?
Nee,
nein.
Linux.
OpenVZ.
OpenVZ, genau. Ah.
Ich habe auch keine Ahnung von sowas. Ja, Flydie läuft gerade rot an. For Rage.
Ja? Genau.
Das ist was anderes.
Nein, das ist schon wieder das KZ.
Jedenfalls, Proxmox.
Das war jetzt mindestens 50% Godwin.
Habe ich letztens.
Einen hast du noch.
Erst gefunden. Und das ist super awesome Virtualisierungskram. Und du nimmst einen USB-Stick, schiebst den in deinen Computer und er überinstalliert einfach deine komplette Festplatte.
Was ist denn jetzt los? Haltet mal den Flydie auf.
Flydie läuft hier gerade super rot an im Gesicht.
Wie eine Tomate.
Weil er versucht, sich das Lachen zu verkneifen. Ich muss da mal ein Foto von machen.
Jedenfalls, und das ist schon super genial und man kann auch Clustering und so Kram machen und es funktioniert ziemlich gut.
Genau, du hast so eine Web-Oberfläche, wo du das alles irgendwie zusammenklicken kannst. Ne?
Genau, und du hast eine Web-Oberfläche und das heißt, du kannst auch einfach in dein Rechenzentrum stellen und hast auf einmal Virtualisierung und du kannst Clustering machen, wenn du das brauchst und Kram. Also das ist ziemlich cooler Scheiß im Gegensatz zu OpenStack, was ich ausprobiert habe und nicht funktioniert hat, weil es einfach zu komplex ist.
Super dreist, löst ja einfach Bilder auf meinem Handy.
Das geht gar nicht.
Also Virtualisierung ist cool.
Ja, und das wird auch auf jeden Fall, sobald ich irgendwie eine Kiste habe, ich habe das schon auf einer Festplatte und das geht dann, das wird dann ein Teil von Krebs auf jeden Fall, wo dann Leute ihre in Kram testen können.
Sehr gut.
Okay, Vladi, hast du irgendwas?
Ja, ich habe was und zwar
ich habe ja kein Pad mehr vor mir, ich weiß nichts mehr.
Ich habe was für die Augen.
Ah, das ist gut.
Ja.
Retina.
Für die Retina, ja.
Ja.
Ja, wir sind ja alle Hacker und wie wir wissen, arbeiten Hacker gerne nachts.
Und deswegen haben sie
Tastaturen
hinter Grundbeleuchtung.
Wenn das Projekt nicht auf GitHub liegt, dann sehen die rot.
Genau, dann sehen die rot. Weil rot ist tatsächlich nachts besser für die Augen.
Ja.
Das strengt die Augen weniger an.
Warum ist dann deine Tastaturhintergrundbeleuchtung nicht rot?
Meine Tastaturhintergrundbeleuchtung ist aus.
Aber warum?
Immer.
Was macht das für einen Sinn? Warum hast du sie dann?
Ich war, egal,
die
rot.
Die war da eingebaut.
Rot.
Okay, kann rot.
Kannst du auch anmachen.
Oh, disconnected.
Ja. Das ist bringt jetzt nichts.
Rot.
Genau, rot. Wir waren bei rot, genau. Und da gibt es ein lustiges Programm, das nennt sich Flux, also f.lux.
Haben wir, glaube ich, schon mal geplagt.
Haben wir das schon geplagt?
Garantiert. Ich glaube schon.
Egal.
Aber Redshift ist
eh besser. Habe ich jetzt einfach mal. Genau, ja, und für Linux gibt es da das Ganze als Redshift.
Und Flux.
Ja, Flux gibt es auch für Linux. Ich benutze hier Flux auf dem Mac und das macht im Endeffekt Folgendes. Das guckt gerade, wie viel Uhr es ist und je später der Abend ist, je rötlicher wird das ganze Bildschirmbild. Okay. Was dann quasi.
Also nicht ganz. Also, er guckt, ist es so spät, dann geht es jetzt rot. So funktioniert
es. Ja, das wird ja, je später es wird, je rötlicher wird es dann.
Nee, du hast einen Zeitpunkt und ab dem wird es dann zum Beispiel für eine Stunde lang bis komplett rot. So funktioniert es.
Oh. Achso, ich dachte, das ändert dann auch noch, je später die Nacht
ist. Es ist einfach Nacht und dann ist es rot.
Okay. Also, der guckt einfach. Wie viel Uhr bei dir gerade ist. Du kannst dann auch eintragen, in welcher Zeitzone du da gerade dich befindest, oder du kannst automatisch rausfinden lassen.
Und an welcher Koordinate.
Genau. An welcher Koordinate, genau. Damit er weiß, ob da jetzt gerade Nacht ist oder Tag. Dann macht er quasi dein Bildschirm, dreht den Rotanteil hoch und das ist dann deutlich entspannter für die Augen, wenn man da nachts lang vorm Rechner sitzt.
Ja, und du wirst halt total abhängig von dem Programm, weil du kannst nicht mehr ohne.
Ja, weil man macht es einfach aus und alles sieht so blau aus.
Nee, alles, du verstrahlst deine Augen.
Ja, das tut dann super weh.
Ja. Ist es bei dir jetzt an, Felix, und bei mir aus, oder?
Bei mir ist es an.
Ja, warte mal.
Okay. Ich mag meins lieber.
Ich kann dir das mal kurz zeigen. Also,
achso, bei mir ist
es also an, ja. Das hier ist jetzt gerade an. Und wenn ich das jetzt mal kurz ausmache, dann, Achtung.
Das ist halt super schrecklich.
Ja, und das sieht dann halt auf einmal alles super, super grell aus und so weiter. Mhm.
Nicht gut für Nerd-Augen.
Also man braucht, also ich habe mich daran echt schon gewöhnt und kann es nur weiterempfehlen.
Mhm. Okay, ja. Also F.lux, wer mehr Rot am Abend möchte. Okay, dann ich als Letzter. Es ist nicht wirklich so ein großer Pick. Ich sage einfach nur das Humble Indie Bundle. Heißt jetzt mal wieder anders.
Sie haben wieder das
Humble Frozen Synapses Bundle ist irgendwie da. Und ich meine, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich finde es ein bisschen zu oft jetzt. Aber ja, gut, es ist wieder eins da. Und es gibt irgendwie ein paar Spiele und oder zumindest eins. Und eventuell gibt es nochmal ein zweites oder sowas.
Nee, es gibt gerade drei.
Drei sind
es? Wieder. Also es ist hier Frozen Synapse. Space Jam, was gerade gestern oder so was reinkam, und Trauma, was wohl auch ganz cool ist.
Okay, ja, also am Anfang war es.
Also viele sagen, das Space Jam lohnt sich schon einfach, das Bundle zu holen. Weil das Bundle, du bezahlst halt wieder so viel, wie du halt denkst, was es wert ist.
Also ich habe ja im letzten Bundle Cox gespielt.
Cox. Und war es gut?
War das mit dem Helikopter?
Das war vorletztes Band.
Der Helikopter. Ja. Nee, das war das mit den Puzzlen in 3D, mit den, die Corks da, die Zahnräder in
den Maschinen. Also ich habe dieses, wie hieß es, dieses, wo du so ein Hubschrauber bist und du hast so eine Kugel und musst damit die anderen Hubschrauber punchen. ich weiß nicht genau, wie das hieß.
Was tatsächlich super cool war Braid. Einfach so irgendwie Braid durchlaufen, es sieht ganz schnieke aus und ist totaler Brainfuck und Mindbender mit der Zeit anhalten, rückwärts laufen lassen, aber auch nicht alles. Und
ja, super krass. Schon cool.
Genau, also wenn ihr mal wieder ein paar Spiele haben wollt für Linux, Mac oder Windows und zahlen wollt, was ihr wollt, dann humblebundle.com ist es, glaube ich, gehen und euch das klicken. Mhm, genau. Ja, das war es einfach nur, wer es noch nicht mitgekriegt hat.
Genau, also es gibt wieder Neues eigentlich.
Ja. Okay, hat noch jemand das? Letzte Worte?
Ich glaube, das war's.
Ja. Dann, gebt nicht den Löffel ab bis nächste Woche.
Genau.
Und wir sehen uns dann.
Ja, sonst ist das Internet wieder nicht benutzbar.
Hört einfach auf zu sterben, Leute.
Ja, genau. Lasst es mal. Das ist.
Den einen Tweet von Tobi Moisture, den fand ich ja heute Morgen lustig. Daimler garantiert Jobs bis 2016. Den fand er ganz gemein.
Es gibt ja jetzt bei Apple wieder Jobs
open. Kannst du direkt verklagen jetzt, oder?
Ja.
So, was, ihr habt Jobs für 2016?
Verdreist.
Wer weiß.
Ja, vielleicht, haben, ja, sie vielleicht haben sie einen eingefroren und geklont. Oder
geflohnt.
Geflohnt.
Der neue iDrops, der wird jetzt auch von Foxconn gefertigt.
Genau. Oh, ja.
Okay,
ja.
Ich glaube, wir sollten einfach
wir
sind ja schon im Bonus-Content.
Also, wir haben schon mit Bonus-Content angefangen. Ja,
jetzt einfach Schluss. Bis nächste Woche, passt auf euch auf und habt euch alle lieb.
Jo.
Bis dann, ciao.
Tschüssi.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent,
Fairtrade Software.